Heute zu Gast der Chef der DM Drogeriemärkte, Christoph Werner.
Also beispielsweise, wenn es jetzt dahin gehen sollte, dass Gesundheitsanwendungen, so wie jetzt eingangs wir darüber gesprochen haben, wenn das relevant wird und wenn die Rahmenbedingungen, die gesetzlichen Rahmenbedingungen so sind, dass wir das anbieten können und wir das so machen können, dass die Kunden sagen, ja, da gehe ich aber zum DM, um das zu haben, dann entwickelt sich da ein neues Marktpotenzial für uns. Let's go!
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Unsere Freundinnen und Freunde von Vodafone haben ein neues Angebot für Geschäftskunden, und zwar einen besonderen Deal aus dem Bereich Neukarten und Vertragsverlängerung. Es gilt jetzt vom 1. März bis zum 31. Mai folgendes: Man erhält den Red Business Data Tarif, also der grundlegende Datentarif von Vodafone für Geschäftskunden. Da gibt es jetzt 50% mehr Datenvolumen zum selben Preis, und in der Kombination bekommt man auch noch ein Tablet-Angebot. Man kann zum Beispiel das Samsung Galaxy Tab Active 3 in der Enterprise Edition oder das Galaxy Tab S7 mit 5G schon ab 1 Euro im Red Business Data Tarif erwerben. Also ist in der Kombination vor allen Dingen fürs Mobile Office, für mobiles Arbeiten super vorbereitet, weil man hat einen Top-Datentarif, man hat ein Tablet. Was will man mehr? Alle Infos dazu gibt es unter vodafone.de/business-tablets. Hinweis auf einen neuen Partner bei uns, und zwar AB Tasty. Hat nichts mit Essen zu tun, sondern AB Tasty ist die Experience Optimization Company. Was heißt das? Es geht darum, ihr habt eine Website, ihr habt einen Shop, ihr habt eine Content-Seite, ihr bietet andere digitale Leistungen an, und es geht dann darum, dass die Nutzer, eure Besucher schnell dahin finden, wo sie hinfinden sollen, dass sie das finden, was sie auch suchen, dass sie es zurechtfinden mit dem, was ihr jeweils anbietet. Und da gibt es eine ganze Reihe von Testmöglichkeiten, AB-Tests, Multivariate-Tests, aber auch sowas wie Progressive Deployment, also dass nur dann neue Features gelauncht werden, wenn man erkennen kann, dass die vom Kunden verstanden werden zum Beispiel. Aber es gibt auch Möglichkeiten der Personalisierung. Man kann verschiedene Segmentierungsvorlagen nutzen, Audiences differenziert ansprechen, je nachdem, wer da quasi am Ende auf der Website drauf ist. All das bietet AB Tasty. Ganz viele vernutzen das schon. AB Tasty arbeitet an der Stelle mit L'Oreal, mit Eurosport, mit Hermes, mit Fleurop. Und es geht immer natürlich darum, Umsatz zu steigern, vielleicht auch einfach die Conversion in ein neues Treueprogramm hineinzusteigern oder einfach nur die Aufenthaltszeit auf einer Website oder in einer App zu optimieren. Ich sage euch, wir ziehen ein in eine Ära der Experience Economy. Es geht darum, wirklich Webseiten experience-based zu optimieren. Das macht AB Tasty als einer der Vorreiter. Alle Infos dazu, wenn ihr es mal noch im Detail anschauen wollt, unter gogo.abtasty.com/cxo. Wenn man über die erfolgreichsten Unternehmensgeschichten der letzten Jahrzehnte in Deutschland nachdenkt, dann kommt eigentlich kein Weg an DM, den Drogeriemärkten, vorbei. Wir haben in den letzten Jahrzehnten eine Wahnsinnsfirma gebaut. Ihr werdet gleich genau hören, wie groß die geworden ist. Und natürlich wollen die weiter, machen sich jetzt Fragen über, wie digital sollten sie sein? Was bedeuten diese ganzen digitalen Lieferdienste zum Beispiel für sie? Wonach wählen sie Standorte aus? Wie viel Umsatz braucht man eigentlich pro Laden, damit es funktioniert? Es geht auch um die Frage, ob man vielleicht mit einem DM-Markt demnächst als Impfzentrum auftreten könnte, ob man demnächst auch Menschen einfach impfen könnte. Es geht um die Kooperation mit Influencern. Es geht auch um die Frage, ob man als Inhaber einer Drogeriemarktkette auf unfairem Wege schon fast Bestseller-Autor werden kann. Das ist nämlich bei einem Wettbewerber von DM, werden wir darüber sprechen, so passiert. Also ganz viele verschiedene Aspekte im Gespräch mit dem CEO von DM, dem Christoph Werner. Im Anschluss an den Podcast mit Christoph Werner gibt es übrigens noch ein Gespräch mit Christian Meinken, einem langjährigen Unterstützer und Partner hier von OMR in Hamburg. Christian ist Geschäftsführer bei Pilot, bei der Mediaagenturgruppe, und in Nicht-Corona-Zeiten machen wir gemeinsam mit Pilot jedes Jahr ein Event hier, aktuell halt nicht. So war es auf diesem Wege Zeit und die Chance auf ein Update. Was machen unsere Piloten so? Aber bevor es dazu kommt, erstmal rein in den Podcast mit Christoph Werner. Herzlich willkommen, Christoph Werner, CEO von DM.
Ja, hallo Philipp, schön hier zu sein.
2 Millionen Menschen jeden Tag, das ist schon krass, oder?
Ja, gut, das sind viele Menschen, die jeden Tag sich entscheiden, zu DM Drogeriemarkt zu gehen. Und das ist vor allem eine riesengroße Verpflichtung für uns, weil diese Menschen natürlich mit Erwartungen kommen. Und die Kunst ist, dass das, was sie bei DM erleben, so ist, dass sie sich wieder entscheiden, zu uns zu kommen. Also im Einzelhandel sage ich immer, Qualität ist, wenn der Kunde wiederkommt, nicht wenn das Produkt wiederkommt.
Was ist denn das, was die am häufigsten bei euch kaufen?
Bitte?
Was ist denn das Produkt, was die am häufigsten bei euch kaufen?
Ja, was bei uns viel gekauft wird, ja, das sind Küchentücher, Toilettenpapier. Ne? Also diese Hygienetücher, auch Babyfeuchttücher, da werden große Mengen von verkauft, weil natürlich viel von gebraucht wird.
Und ist das auch für euch das attraktivste Produkt?
Naja, also dadurch, dass es von den Kunden sehr nachgefragt wird, ist es sehr attraktiv, klar.
Aber ich meine, margenseitig?
Naja, also es ist ja nicht die Marge, es ist ja der Deckungsbeitrag am Ende. Ne? Hm. Also es ist sozusagen Stückertrag mal Menge.
Naja, klar. Das, also, ja. Also, aber
die Marge als solches ist, hilft nicht, wenn wenig davon verkauft wird.
Okay. Aber seid ihr dann auch jetzt im Umkehrschluss fast schon Corona-Gewinner? Weil ich meine, Klopapier wurde nun wahnsinnig viel verkauft, gerade im letzten Jahr. Und ihr dürft ja auch weiterhin offen haben. Ich ahne, dass du da jetzt nicht klar und laut Ja sagen wirst, aber zumindest geht es euch jetzt nicht signifikant schlechter als vor Corona.
Ich glaube, das muss man differenziert sehen, Philipp. Also wir haben natürlich das Riesenglück, dass wir auf sein konnten jetzt während des sogenannten Lockdowns oder Shutdowns im deutschen Einzelhandel. Und da würde ich sagen, alle Einzelhändler, die auf sein konnten und auch ihr Geschäft weiterhin ohne große Einschränkungen betreiben konnten, hatten ein Riesenglück verglichen mit den Einzelhändlern, die wirklich durch die Tragödie der Schließung im Moment gehen. Mit allem, was es bedeutet, auch für die ganzen Abläufe und für die Kundenloyalität. Allerdings muss man sagen, dass man auch nochmal deutlich unterscheiden muss zwischen den Lebensmitteleinzelhändlern und den Drogeriemärkten. Weil nämlich das Phänomen, was man sieht bei den Lebensmitteleinzelhändlern, ist, dass deren Markt sich nochmal deutlich vergrößert hat, dadurch, dass die Menschen eben nicht in Restaurants oder in Hotels gegessen haben oder bei Veranstaltungen, sondern dass der gesamte Konsum von Lebensmitteln innhäusig stattgefunden hat. Und dieser innhäusige Konsum wird eben gedeckt über den Einkauf im Lebensmitteleinzelhandel. Also der ganze Großhandel leidet ja auch enorm, der normal diese Gaststätten und Hotels und so weiter versorgt. Das heißt, da gab es einen echten Umsatzschub, einfach durch eine Marktvergrößerung. Bei Drogerien ist es anders, weil die Artikel, die im Drogeriemarkt verkauft werden, werden in der Regel auch während der normalen Zeiten, also wenn nicht die Corona-Beschränkungen gelten, wird innhäusig verkonsumiert. Das heißt, da ist der Markt jetzt nicht größer geworden. Einzig das Toilettenpapier natürlich am Anfang, also während der Bevorratungsphasen, hat zu einem großen Umsatzschub geführt. Allerdings in der aktuellen Ausgabe der Lebensmittelzeitung wird darüber berichtet, dass die Hersteller von Toilettenpapier im Moment enorme Umsatzein- und Absatzeinbrüche haben, weil natürlich dieses ganze Toilettenpapier jetzt auch erstmal verbraucht werden muss. Ne?
Okay. Also trotzdem kann man so ein bisschen darüber lesen, dass es zumindest die These gibt, ihr würdet euer Sortiment jetzt auch ein bisschen erweitern, verbreitern, um halt sozusagen vielleicht unrechtmäßig zu, oder was heißt moralisch unrechtmäßig davon zu profitieren, dass jetzt andere Händler geschlossen haben und ihr deren Sachen jetzt auch rein theoretisch verkaufen dürftet.
Naja gut, ich würde mal sagen, wenn man sagen wir mal Parfümerien nimmt, die im Moment geschlossen sein müssen, dann ist es natürlich so, dass die Waren, die in der Parfümerie verkauft werden, die auch im Drogeriemarkt verkauft werden, die können jetzt natürlich im Drogeriemarkt weiterverkauft werden, während Parfümerien das nicht mehr verkaufen können. Mhm. Allerdings jetzt mal die Parfümerien, die sich wirklich auf die Artikel konzentriert haben, die sozusagen auch Parfümerie exklusiv sind, die haben jetzt eigentlich nicht das Problem, dass die Drogerien ihnen da direkt Konkurrenz machen. Insofern kann ich das nicht ganz bestätigen, was du da sagst. Andererseits ist es natürlich auch so, man kann die Sortimente nicht von heute auf morgen einfach so umstellen. Ne? Also natürlich hätten wir jetzt sagen können, wir tun Spielwaren bei uns listen, was wir sonst nicht haben, um da ein Angebot zu machen. Aber das haben wir nicht getan, sondern wir haben geschaut, dass wir treu zu unseren Sortimenten stehen und natürlich das Sortiment dahingehend anpassen, was jetzt auch mehr nachgefragt wird. Also wenn du mal das ganze Thema Masken nimmst, zunächst mal Stoffmasken, also diese Mund-Nasen-Schutzmasken oder jetzt auch die FFP2-Masken, das sind natürlich Artikel, die jetzt vor Corona keine Rolle gespielt haben. Mhm. Und da haben wir natürlich unser Sortiment entsprechend angepasst. Oder wenn du jetzt auch mal an die Schnelltests denkst, die jetzt hier in den Handel kommen, das ist natürlich auch eine Sortimentsanpassung, die wir gemacht haben. Allerdings war das jetzt nicht, um anderen Einzelhändlern Umsätze wegzunehmen, sondern um der Kundennachfrage ein Angebot gegenüberzusetzen. Im Übrigen, Philipp, bin ich der Meinung, dass derjenige im Markt am erfolgreichsten ist, der nicht versucht, den anderen was wegzunehmen, sondern seine Kunden glücklich zu machen.
Mhm. Okay, aber das heißt, diese Schnelltests zum Beispiel, da schaut ihr jetzt schon auf einen für euch attraktiven Sondereffekt wahrscheinlich, oder?
Na, das werden wir mal sehen, wie attraktiv das sein wird, ne? Also jetzt ist es ja so, dass die erst zugelassen worden sind. Jetzt sind die Bestellungen rausgegangen. Jetzt geht es darum, dass diese Ware auch angeliefert wird. Und dann wird man sehen, wie die Kundennachfrage danach ist, ne? Hängt wahrscheinlich davon ab, inwiefern positive oder negative Schnelltestergebnisse dann die Menschen auch wieder in die Lage versetzen, gewisse Angebote in Anspruch zu nehmen, die derzeit geschlossen waren und für die ein negatives Corona-Testergebnis Voraussetzung ist. Also wenn du mal an Kino denkst oder wenn du auch an kulturelle Veranstaltungen denkst, das hängt jetzt ein bisschen von der Öffnungsstrategie der Regierungen ab.
Hast du dich eigentlich gewundert? Man kann ja nachlesen, dass die Bundesregierung, die haben ja auch Masken eingekauft, ne? Jetzt im größeren Stil. Und da gibt es jetzt irgendwie Artikel, wie viel die da pro Maske bezahlt haben, teilweise 8-9 Euro pro Maske angeblich, und auch von irgendwelchen möglicherweise dubioseren Firmen im Ausland. Wenn du sowas liest als Beschaffungsprofi, denkst du dir, um Gottes Willen, was denn da passiert? Warum haben die uns nicht gefragt?
Ja, in der Tat. Das ist eine Tragödie, was man da sieht, ne? Also, es ist zu beobachten, also ich möchte mal ein bisschen weiter hinten anfangen, um der Sache vielleicht gerecht zu werden. Diese ganze Corona-Situation hat natürlich uns in Deutschland alle unheimlich gefordert, ne? Und die Regierungen auch in ganz besonderem Maße, weil gerade am Anfang war ja wirklich nicht klar, was das für die Volksgesundheit bedeuten würde. Und da wurde natürlich schnell versucht, irgendwie der Sache gerecht zu werden. Und die Wahrnehmung, die ich hatte, auch aus den Ministerien, ist, dass da die Menschen wirklich Tag und Nacht geschuftet haben, um das irgendwie einigermaßen organisiert zu kriegen. Und es wurde halt dann sehr darauf gesetzt, dass die Ministerien dann schnell Lösungen finden, auch für die Bürger, indem beispielsweise Masken beschafft wurden. Und genau zu dem Zeitpunkt, wo ja eine Knappheit überall war. Und ich glaube, wenn man jetzt drauf guckt, der Fehler, der einfach gemacht wurde, ist, dass da der Kontakt zur Wirtschaft, zu den leistungsfähigen Teilen der Wirtschaft, die gerade was Distribution und Beschaffung anbelangt, eigentlich hätte helfen können, nicht gesucht wurde. Und dann halt die Ministerien versucht haben, das selbst zu machen. Und da fehlt es einfach an Erfahrung und an Qualifikation. Und gerade in so einer Situation ist es halt wilder Westen, was die Beschaffung anbelangt. Und da sind viele Menschen, die normalerweise im Trüben fischen, die dann versuchen, hier ihr Geschäft zu machen. Und wie sich jetzt hier auch gezeigt hat, ist bei der einen oder anderen Bestellung sind die Ministerien dem dann auch aufgesessen. Meine große Hoffnung ist jetzt nach vorne, dass wir da alle draus gelernt haben und dass die leistungsfähigen Strukturen gerade des Einzelhandels auch von den Regierungen genutzt werden, um Lösungen für die Bürger zu ermöglichen. Und ich glaube, da gibt es auch sehr gute Vorgehensweisen, um eben zu verhindern, dass es da zu Unregelmäßigkeiten kommt und zu Bereicherungen. Mhm. Also wir bei DM Drogeriemarkt suchen da auch ganz intensiv im Moment den Kontakt zu den Ministerien, um unsere Hilfe anzubieten, um da Lösungen zu finden, die es uns als Land ermöglicht, möglichst schnell aus dieser Situation der Lockdowns und der Einschränkung der Freiheitsrechte rauszukommen. Und das Ganze in einer Art und Weise, die das auch für den Steuerzahler möglichst günstig ist und effizient schnell Lösungen anbietet.
Könnte ein Beitrag von euch am Ende auch sein, es klingt jetzt ein bisschen überraschend vielleicht, aber ich habe das in den USA gesehen, dass da auch in Supermärkten oder ähnlichen Einrichtungen geimpft wird tatsächlich. Also könntet ihr sowas auch? Also wäre es möglich, ihr habt ja jetzt irgendwie zigtausend Filialen auch in Deutschland. Ihr seid ja extrem nah an den Menschen dran, dass ihr sagt, Mensch, hier für das Viertel, das machen wir.
Prinzipiell ist alles möglich, ne? Die Frage ist halt, was sind die rechtlichen Rahmenbedingungen? Und gerade in Deutschland gibt es ja viele Einschränkungen bisher, was die Gesundheitsleistungen anbelangt, die beispielsweise auch in Drogeriemärkten oder in Lebensmittelmärkten angeboten werden können. Und deswegen braucht es eben beides, ne? Auf der einen Seite muss der Gesetzgeber die gesetzlichen Rahmenbedingungen schaffen, damit Leistungen angeboten werden können. Und sobald wir dann in der Wirtschaft wissen, wie die Rahmenbedingungen sind, sozusagen die Spielregeln, dann kann der Markt wieder greifen und dann bemühen sich die Teilnehmer im Wettbewerb möglichst attraktive Lösungen zu finden. Aber die Schrittfolge muss eben die sein. Erst müssen die rechtlichen Rahmenbedingungen klar sein und dann kann die Wirtschaft reagieren. Solange sich die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht als verlässlich zeigen, zögern natürlich die Akteure, weil als Wirtschaftsunternehmen muss man eben schauen, dass die Dinge, die man dann auch anschiebt oder beispielsweise beschafft, dass die auch tatsächlich verkauft werden können.
Aber ihr könntet das? Also würdest du euch das zutrauen? Also wenn jetzt, sagen wir, die Rahmenbedingungen angepasst würden, würdest du sagen, unternehmerisch innerhalb von ein paar Wochen könnten bei uns Räume eingerichtet werden, wo dann Leute auch sozusagen eine Impfspritze bekommen?
Ja, absolut. Das könnten wir machen, selbstverständlich. Auch Schnelltests, ne, in den DMD-Märkten, ne? Sind wir gerade intensiv dabei, das auch auszuarbeiten, wie das funktionieren kann.
Warum habt ihr das eigentlich schon ich habe das wahrgenommen, sozusagen vor Weihnachten, vor Silvester, da war es ja ein, wie mir schien, ein sehr schnelles Geschäft, wo ganz viele in Hamburg, zumindest hier, wo wir sind, da war das so, dass dann Leute sich haben in neu hochpoppenden Schnelltestzentren getestet haben, um dann halt ihre Familie treffen zu können und sowas, im eigenen Interesse. Ja, jetzt, das hätten sie nicht gemusst, aber hier waren Schlangen und ich habe das von einigen befreundeten Unternehmern gehört, die jetzt auch sowas gemacht haben oder damit Kontakt hatten, was da los war. Ihr habt sowas nicht gemacht, ne? Also das wäre auch eine Möglichkeit gewesen für euch, zusätzlichen Umsatz zu machen, oder?
Naja, also damit man das darf, muss es erstmal möglich sein, dass Menschen an medizinische Services Kunden anbieten. Mhm. Normal sind da gewisse Qualifikationen Voraussetzungen. Mhm. Und was wir jetzt ja im Moment erleben, ist, dass die Schnelltests, die jetzt auch eine Zulassung bekommen haben für Laien, dass die natürlich wesentlich einfacher zu applizieren sind als diese Abstriche, die davor im Rachenraum gemacht wurden, die sehr, 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 sehr weit sozusagen in die Nase reingehen. Mhm. Das heißt, da verändern sich jetzt die Rahmenbedingungen und es muss ja handhabbar sein und es muss verlässlich sein. Und ich glaube jetzt im Hinblick auf die Strategie, die in Deutschland hoffentlich eingeschlagen wird, auch um aus der Pandemie-Situation rauszukommen oder aus den Einschränkungen rauszukommen, ist, dass wir nicht mehr sagen, es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder Shutdown, Lockdown, ne, um die Bewegungsradien der Bürger möglichst klein zu halten, um die Infektionsraten zu senken, oder Impfung. Ne, also diese zwei Alternativen, die es bisher gegeben hat, ersetzt noch oder ergänzt noch durch eine dritte Variante, wo man sagt, wir müssen Formen finden, dass wir auch mit einem Virus in Deutschland leben können. Mhm. Weil sich anzustecken mit Corona ist als solches ja nicht unbedingt ein Problem. Ein Problem wird es dann, wenn die Menschen schwere Krankheitsverläufe haben, in die Krankenhäuser strömen und unser Gesundheitssystem überlastet wird und wir dann in eine Situation kommen, dass die Krankenhäuser Patienten abweisen müssen oder vielleicht sogar durch eine Triage entscheiden müssen, dass andere Menschen behandelt werden und andere, die bereits in der Behandlung sind, vielleicht die Behandlung abgebrochen werden muss. Das ist ja das Horrorszenario, was es auf jeden Fall zu vermeiden gilt. Das heißt, wenn wir Vorgehensweisen finden in Deutschland, dass die Infektionsraten auf einem Niveau gehalten werden können, dass das Gesundheitssystem damit umgehen kann, dann können wir auch mit Corona leben. Und jetzt ist die Frage, welche Voraussetzungen bedarf es, damit wir mit Corona leben können? Und das ist vor allem Teststrategie. Das heißt, dass auf der einen Seite die Bürger selbst testen können, um dann entscheiden zu können, besuche ich Familienangehörige, welche Risikogruppen angehören. Und zum Zweiten, dass Tests durchgeführt werden können mit einer entsprechenden Zertifizierung des Testergebnisses, damit man dann wieder an Veranstaltungen teilnehmen kann, wo sonst Infektionen hätten stattfinden können, wenn Infizierte dabei sind. Mhm. Das heißt also, diese zwei Arten von Tests, und es sieht ja so aus, als ob die Regierung in diese Richtung jetzt auch geht. Und da ist es dann eine Riesenchance, glaube ich, für die Marktteilnehmer und besonders auch für den Einzelhandel und für Drogerien und für DM-Drogeriemarkt, da unsere Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen und Möglichkeiten zu geben, dass Menschen zum einen Tests erwerben können, aber auch, dass Testergebnisse zertifiziert werden können, um damit dann eine Berechtigung zu haben, beispielsweise ein Flugzeug zu besteigen oder an einer kulturellen Veranstaltung teilzunehmen oder in ein Restaurant zu gehen oder.
Sag mal zu DM selber. Ich meine, wenn ihr da jetzt in einen Bereich reingeht oder auch abseits davon, ist eigentlich die Marke DM dadurch vielleicht auch ein Stück weit gefährdet, wenn ihr da Sachen macht, die vielleicht nicht funktionieren, nicht allen gefallen und so. Und ist die Marke eigentlich für dein oder für euer Geschäft zentral? Also mein Gefühl ist, vielleicht gar nicht unbedingt so doll, wie man das meint.
Nochmal, damit ich es richtig verstehe, die Marke ist die Marke nicht so DM. Doll, wie man meint?
Ja, genau. Also,
ja? Nicht so bedeutsam, meinst du?
Ja, genau. Ich glaube, also bei euch ist ja wirklich die Verfügbarkeit, die Nähe viel entscheidender als die Marke selber, wäre jetzt meine These. Deswegen, im Umkehrschluss könnte man auch sagen, wenn da jetzt irgendwas schief geht, es wird keine Marke, keine Love-Brand ruinieren. Wenn da jetzt irgendwer sagt, Mensch, jetzt impfen die auch noch oder jetzt verkaufen die hier Schnelltests, das sollen die doch nicht, habe ich keinen Bock drauf, das wird eure Marke nicht belasten.
Na, ich würde so sagen, Philipp, das sind zwei Themen. Das eine ist, wie wichtig ist eine Marke? Und die zweite Frage ist, was hält eine Marke aus? Ne? Mhm. Gehen wir vielleicht mal durch. Also, wie wichtig ist eine Marke? Ich glaube, Marken sind grundsätzlich wichtig und bedeutsam für den langfristigen Erfolg. Ja, weil eine Marke, salopp kann man sagen, eine Marke ist im Prinzip das Bild, was du jetzt mit DM-Drogeriemarkt verbindest. Also wenn du DM-Drogeriemarkt hörst, ne, was kommt dir dann in den Kopf, ne? Was für Gefühle, ne, was für Bilder? Und das ist etwas, was DM-Drogeriemarkt ausmacht, eben differenziert von den anderen Anbietern, die es im Markt gibt. Mhm. Das heißt, das Entscheidende im Wettbewerb ist ja immer die Differenzierung. Weil, wenn du so willst, ein Ladenlokal, ne, ist eins wie das andere oder eins so anders wie das andere. Aber die Selbstähnlichkeit im Auftritt ist das, was letzten Endes durch die Marke erst möglich wird. Und mit einer Marke möchte man sich verbinden und deswegen eine Marke ist die Voraussetzung für Zukunftsfähigkeit im Hinblick auf langfristiges Agieren in einem Markt. Also deswegen Marke halte ich für was sehr, sehr Entscheidendes. Zur zweiten Frage, was hält eine Marke aus? Ne? Das hängt jetzt wieder damit zusammen, für was die Marke steht. Ne? Wenn eine Marke eine sehr, sehr lebendig ist, sehr facettenreich ist, auch sehr experimentierfreudig ist in ihrer Positionierung, wenn man so sagen möchte, oder in der Art und Weise, wie Menschen drauf gucken, dann kann auch etwas, was ausprobiert wird und was nicht gelingt, dazu führen, dass es die Marke durchaus stärkt, weil die Menschen sagen, oh, guck mal hin, die haben das ausprobiert, hat zwar nicht ganz geklappt, ne? Aber ich finde es toll, dass die den Mut gehabt haben. Und dann ist es natürlich auch so, dass wenn was im ersten Schritt nicht gelingt, birgt es ja die große Chance, dass man da unheimlich viel lernt und dann eine Korrektur vornehmen kann, damit es im zweiten und dritten Schritt dann gelingt.
Aber glaubst
also
nicht jeder
erste Schuss muss auch unbedingt sitzen.
Aber glaubst du, dass eure Marke, ich meine, klar, generell gebe ich dir vollkommen recht, also dass Marken langfristig eine hohe Relevanz haben und auch eine Bedeutung haben, aber ist es in eurem Geschäft auch so? Also erkennst du, dass wirklich Leute DM-Fans sind? Gibt es sozusagen da eine Indikation, dass das wirklich Leute zu euch kommen jetzt, weil sie sagen, Mensch, die machen das genauso, die haben die Sachen, das ist jetzt ja auch vielleicht so Lerneffekte, die jetzt nicht unbedingt mit der Marke zu tun haben, sondern man geht zu seinem Laden hin, weil man da in der Nähe ist und weiß, die haben das. Aber das ist jetzt ja auch nochmal ein bisschen entkoppelt von der Marke vielleicht.
Naja, ich würde mal sagen, bei einer Marke hast du immer beide Elemente. Ne? Auf der einen Seite hast du die Bilder, die du in deinem Kopf hast, ne? Und auf der anderen Seite hast du das, was du immer wieder wahrnimmst und was dann das Markenbild weiter prägt bzw. weiterentwickelt. Und was wir doch, was wir beobachten können, ist, dass viele Menschen die Marke DM-Drogeriemarkt sehr, sehr schätzen, mit sehr, sehr vielen positiven Assoziationen auch in Verbindung bringen. Und dass wir oft auch Zuschriften kommen von Kunden, die sagen, ah, ich habe immer bei DM eingekauft und jetzt sind wir umgezogen und hier gibt es noch keinen DM-Markt. Wann kommt ihr denn nach XY? Mhm, mh. Ja? Das heißt, so eine Marke, Philipp, ist ja auch etwas, was mit Vertrauen zu tun hat. Ja, also das gibt mir Sicherheit. Ich selbst habe das intensiv erleben können in der Vergangenheit, weil ich habe viel im Ausland gelebt. Also habe lange in Frankreich gelebt, auch zum Teil in Südafrika gelebt, auch in den Vereinigten Staaten von Amerika gelebt. Und ich kann mich noch gut erinnern, als ich nach Amerika gezogen bin und dann zum ersten Mal da einkaufen war, weil ich da jetzt dann eben nicht mehr im Hotel war, sondern eine Bude gemietet hatte, wie ich durch den Laden gegangen bin und andere Größen, ne? Andere Marken, die ich jetzt so von hier gar nicht kannte. Und dann bei meinen Einkaufsentscheidungen meistens zu den Marken gegangen bin, die erstmal international waren, weil ich die kannte, ne? Mhm. Weil die mir eine Vertrautheit gegeben haben. Und das war für mich eine unheimlich lehrreiche Erfahrung, dass Marken letzten Endes den Menschen Sicherheit geben, weil es etwas Vertrautes ist, weil ich in gewisser Weise dann davon ausgehen kann, dass da eine Qualität dahinter steckt, die ich erwarte.
Sag mal,
das heißt, das nimmt Komplexität aus dem unsicheren Leben raus.
Also verstehe ich total. Dann nochmal anders herangegangen, weil ich auch gerade bei eurem Geschäftsmodell finde ich ja faszinierend, ne, wie viele Läden ihr habt. Also und wie präsent ihr bei den oder wie nah an den Kunden dran seid. Wie entscheidet ihr euch denn für neue Läden? Also geht ihr da hin und guckt, wo ist der nächste Wettbewerber? Wir brauchen einen gewissen Abstand. Oder geht ihr vielleicht sogar bewusst hin und sagt, okay, hier ist der nächste Wettbewerber. Wir gehen bewusst in die Nähe. Wir wissen, die Hälfte des Umsatzes von dem bekommen wir auch. Dann haben wir sozusagen eine klare, planbare Größe. Worauf guckt ihr, wenn ihr was Neues eröffnet? Also welche Rolle spielt ja auch, sagen wir mal, die Abgrenzung zum Wettbewerb, die ja vor allen Dingen über eine Marke dann passieren muss? Weil alles andere hat ja mit der Marke gar nicht so viel zu tun. Wenn jemand nämlich einen Drogerieartikel kaufen möchte, dann wird er schon zu euch kommen. Es sei denn, da ist halt Wettbewerb.
Ich würde mal so sagen, wenn es darum geht, einen neuen Standort zu beurteilen und sich dafür zu entscheiden, ist erstmal natürlich die Frage, was ist das Umsatzpotenzial? Was trauen wir uns zu, an Umsatz dort zu machen? Und da gibt es ziemlich gute Marktdaten, die mittlerweile gekauft werden können. Ne? Es gibt auch Programme, die da Potenzialschätzungen machen können. Das hat jetzt mit dem Konsumindex zu tun, ne? Auch in den Kategorien, die wir haben, ne? Mit der Bevölkerungsentwicklung, mit dem Einzugsgebiet. Da gibt es dann das 5-Minuten-Routing, ne? Und das 10-Minuten-Routing, ne? Wie lang, also wie viele Menschen wohnen sozusagen 5 Minuten vom Standort entfernt. Das kann man jetzt mit dem Auto machen oder zu Fuß, je nachdem, was das für eine Lage ist. Und damit hast du dann ein Umsatzpotenzial. Da wird natürlich dann auch mit einbezogen, wie die Wettbewerbssituation ist. Das kann entweder förderlich sein oder das kann eher schmälernd sein für das Umsatzpotenzial. Und damit hast du dann auch ein Ertragspotenzial. Und damit kannst du dann schauen, welche Miete kannst du dir leisten. Damit kannst du dann berechnen, wie viele Mitarbeiter brauchst du, um den Laden dann auch betreiben zu können. Und dann... Dann wird fröhlich verhandelt und dann muss man schauen, ob man sich mit dem Vermieter einigen kann. Ob es noch eine Genehmigung gibt. Ja? Also auch Einzelhandelsgenehmigung brauchst du auch noch, ne? Dass du auch die Drogeriewaren dort verkaufen darfst. Ne? Das ist auch nicht, dass man überall Drogeriewaren verkaufen darf. Es gibt Kommunen, die wollen das nur in den Innenstädten angeboten sehen und nicht von Drogeriemärkten in den Fachmarktlagen. Mhm. Also das ist nicht so ganz trivial, aber wenn diese Punkte alle klar sind, ist es bei DM-Drogeriemarkt so, dass unsere sogenannten Akquisiteure mit Vorschlägen kommen und dann guckt der Gebietsverantwortliche zunächst mal drauf. Das ist derjenige, der für ungefähr 25 DM-Märkte verantwortlich ist. Und wenn der sagt, ja, das kann ich mir gut vorstellen, muss der Regionsverantwortliche dann der Sache auch zustimmen. In der Regel ist es so, dass wenn der Akquisiteur und der Gebietsverantwortliche sagen, ja, das trauen sie sich wirklich zu, dass man das dann unterstützt, ne? Weil der Gebietsverantwortliche ist dafür verantwortlich, dass dieser Markt dann auch erfolgreich betrieben werden kann. Mhm. Und in der Art, wie wir bei DM-Drogeriemarkt versuchen zusammenarbeiten, ist es so, dass die Führungskräfte vor allem die Aufgabe haben, eben die Teams zu unterstützen, damit die ihre Arbeit auch tatsächlich bewerkstelligen können.
Wie viel Umsatz muss denn ein Laden ungefähr machen? Oder was ist so der durchschnittliche Ladensumsatz, den ihr habt?
Ja gut, man kann das relativ leicht ausrechnen. Ne? Du musst den Jahresumsatz nehmen und dann teilst du das durch die Anzahl an Filialen, die wir haben, ne? Und dann durch die Monate und also, dann kommst du so ungefähr auf 320.000 Euro.
320.000 Euro, okay. Also die 11,5 Milliarden Umsatz hattet ihr zumindest in 1920, habe ich gesehen, und 3.700 Filialen, okay, dann ist die Lösung 320.000.
Also ich spreche jetzt für Deutschland, ne? In den anderen Ländern sind die Ladengrößen anders. Natürlich, wenn der Laden kleiner ist, dann ist auch die Miete niedriger. Dann kannst du auch mit weniger umsetzen. Aber jetzt für das, was ich jetzt gesagt habe, gilt für Deutschland. Und das 320 kann dann sehr, sehr, sehr profitabel sein. Es kann aber auch sehr, sehr knapp sein, je nachdem, ne, wie die Rahmenbedingungen wieder sind, ne, mit wie vielen Stunden so ein Markt betrieben werden kann. Hängt davon ab, ob er jetzt zweistöckig ist, wie auch die Anliefersituation ist, wie groß das Lager ist, also wie produktiv so eine Filiale arbeiten kann. Und es hängt natürlich ab von der Miete und es hängt ab von der Kundschaft, weil mit 320.000 Euro ist noch nicht gesagt, wie die Marge ist, ne? Also wie sozusagen die Spanne ist, mit der betrieben werden kann, weil die Spanne sich wieder nach dem Sortimentsmix richtet.
Und sag mal, ist in Deutschland überhaupt noch Wachstumspotenzial für Ladengeschäfte? Also ich meine, es gibt ja nicht nur euch, es gibt ja, sagen wir mal, 2, 3 größere Anbieter in dem Sektor bei euch. Ist da noch irgendwie so irgendwo grüne Wiese?
Ja, also Philipp, ich würde sagen, da würde ich mal so drauf schauen. Ne? Zunächst mal ist ja die Frage, wie groß ist der Markt? Ja, da kannst du jetzt denken in den bestehenden Kategorien und dann kann man sich fragen, was ist das Wachstumspotenzial noch in diesen Kategorien? Also wenn du mal sowas nimmst, wie sagen wir mal Desinfektionsmittel, ne? Diese Kategorie ist enorm gewachsen im letzten Jahr. Ja, also das ist die eine Frage. Die andere Frage ist, also sozusagen, wie groß ist der Markt? Ne? Dann die zweite Frage ist, welches Sortiment bietest du an? Weil du kannst ja das Marktpotenzial für dich als Einzelhändler auch dadurch beeinflussen, indem du dich entscheidest, Sortimente dazu zu nehmen oder aus dem Sortiment zu nehmen oder zu kürzen. Ne? Und dann die dritte Frage ist, wie viele Marktakteure gibt es? Also sind sozusagen deine Mitbewerber, die du hast, sind die stringent auch genau in ihrer Definition so wie deine Sortimente oder entwickeln die sich in eine andere Richtung? Und die vierte Frage ist dann, wie kaufen denn die Kunden ein? Ne? Kaufen die stationär ein oder gehen die eher Richtung online? Also wenn du mal sowas nimmst wie den Musikmarkt, ne, wo das sozusagen sich gänzlich dematerialisiert hat, wo nur noch Dateien im Prinzip gestreamt werden heute, ne, und früher wurden dafür Langspielplatten gekauft, ne, oder Audiotapes, ne, oder dann CDs, ne, da haben sich Märkte total verändert. Und wenn man jetzt mal auf Drogerie schaut, ne, beispielsweise unsere Kolleginnen und Kollegen von DM Drogeriemarkt in Österreich, die haben ein anderes Sortiment, ne? Da sind die Märkte eher kleiner, aber dafür haben die beispielsweise Friseur- und Kosmetikstudio-Angebote. Mhm. Kannst du dir also die Haare schneiden lassen, ne? Also da, die definieren den Markt für sich wiederum anders. Und jetzt, wenn du verantwortlich bist für ein Unternehmen, ist jetzt die Frage, was ist dein Ziel, ne? Ist dein Ziel maximales Wachstum? Wobei, das ist die Frage, wie lange reicht es für eine intrinsische Motivation, ja? Ist es dir maximale Profitabilität? Mhm. Aber auch da ist wieder die Frage, was ist denn genug, ne? Was sind denn die Maßstäbe, die du anlegen möchtest? Oder sagst du dir, es ist vor allem unser Ziel, dass wir in den Augen unserer Kunden immer die Besten sind. Mhm. Und dann ist die Frage, ja, was ist denn das Beste, ne? Das ändert sich auch im Laufe der Jahre, ne? Also, wir bei DM Drogeriemarkt schauen so drauf, dass unser großes Ziel ist, dass wir lebendig bleiben, ne? Dass wir zukunftsfähig bleiben, dass wir eben in diesem unendlichen Spiel des Wettbewerbs nicht nur die nächsten 10 Jahre bestehen können, sondern dass wir möglichst lange daran teilnehmen können. Und das wird uns nur gelingen, wenn wir unsere Augen ganz konsequent auf unsere Kunden gerichtet haben, um immer wieder zu schauen, was brauchen denn die Kunden, was wollen denn die Kunden,
und
was
können
wir denn unsere Kunden begeistern.
Und die wollen bei euch keinen Haarschnitt, sagst du in Deutschland zumindest nicht.
Also, ich würde mal sagen, Stand 3. März 2021 erwarten die das nicht, ne?
Aber man könnte es anbieten.
Das könnte sich verändern, ne? Also beispielsweise, wenn es jetzt dahin gehen sollte, dass Gesundheitsanwendungen, ne, so wie jetzt eingangs wir darüber gesprochen haben, wenn das relevant wird und wenn die Rahmenbedingungen, die gesetzlichen Rahmenbedingungen so sind, dass wir das anbieten können und wir das so machen können, dass die Kunden sagen, ja, da gehe ich aber zum DM, um das zu haben, dann entwickelt sich da ein neues Marktpotenzial für uns. Und so versuchen wir drauf zu schauen. Also ein Beispiel, Philipp, wo du das sehen kannst bei DM Drogeriemarkt, ist unser Fotoservice, ne? Du erinnerst dich sicherlich auch noch an die analogen Zeiten von Fotografie. Ne?
Absolut, ja.
Das war durchaus attraktiv, ne? Weil da hast du eigentlich mit einem Verkauf hast du zweimal Kundenkontakt gehabt. Einmal beim Verkauf der Filmpatronen und dann, wenn die Kunden gekommen sind, um ihre Bilder zu entwickeln, hast du eigentlich 3 Kontakte gehabt. Ne? Also wenn sie dann sozusagen die Bilder abgegeben haben, also die Patronen abgegeben haben und dann das dritte Mal, wenn sie die Bilder wieder abgeholt haben. Und das hat sich gänzlich dematerialisiert, ne? Deswegen hat sich da der Markt sehr verändert. Aber wir haben das dann eben weiterentwickelt mit unseren Fotostationen, zum Teil auch in Bedienung, zum Teil in Selbstbedienung, wo du jetzt eben beim DM Drogeriemarkt auch Fotokalender machen kannst, Grußkarten machen kannst. Du kannst sie dort bestellen, du kannst sie dort auch direkt machen. Du kannst auch Fotoleinwände machen. Du kannst alle möglichen Accessoires machen, Schlüsselanhänger, Aufkleber und so weiter, ne? Also das ist jetzt wirklich dann auch die Kreativität der Teams gewesen und natürlich dann auch die Resonanz, die das bei den Kunden gehabt hat und die Leistungsfähigkeit der sogenannten Industriepartner, wie wir sie nennen, also die Lieferanten, mit denen wir zusammenarbeiten, wo man gesagt hat, komm, lass uns doch diesen Markt hier einfach mal entwickeln.
Hm. Sag mal, du hast gerade von Kundenkontakt gesprochen und ne, das ist im Fotobereich früher 3-mal der Fall war. Denkst du, sagen wir mal, sehr, sehr stark über diese Touchpoints nach, auch im Sinne von CRM? Also ich meine, ihr habt jetzt ja auch einen Online-Shop, man kann nachlesen, 400.000 tägliche Besucher, das ist ja schon echt ein Wort. Ist sozusagen CRM für dich eine wichtige Größe? Also wie seid ihr da aufgestellt?
Ja, absolut. Aber ist es schon lange, ne? Ist es schon lange. Also es hat halt damit zu tun, einfach wie du dein Geschäft denkst, ne? Und wenn du wirklich konsequent kundenzentriert sein möchtest, ne? Und das noch verbindest jetzt auch mit den beiden Megatrends, 2 der Megatrends möchte ich sagen, ne? Einmal Individualisierung und dann auch Digitalisierung. Da kannst du sehen, dass CRM das A und O ist, ne? Weil natürlich das Geschäft sich dahingehend einfach individualisiert, dass ja der einzelne Kunde viel selbstbewusster, ne? Und sehr viel weniger mainstreamig sich auch bewegt und entscheidet. Und jetzt geht es darum, dass man für den Kunden so relevant wie möglich ist. Und das geht natürlich dann, wenn du, am besten, wenn du den Kunden so weit wie möglich verstehst in seinen Bedürfnissen und zwar in seinen expliziten wie auch impliziten Bedürfnissen und daraufhin dein Angebot für ihn kuratierst. Und das ist dann Einmal im Hinblick auf die kommunikativen Inhalte, die du ihm anbietest, ne? Aber natürlich auch im Hinblick auf die Sortimente, die du ihm anbietest.
Wie sind jetzt mal unterschiedlich zwischen Online und Offline? Also ich meine, das ist, ich sag mal, im Offline-Bereich würde ich sagen, klar, ihr müsst den Touchpoint haben, der Kunde muss zu euch rein wollen, ihr müsst vor allen Dingen da dran sein, ne? Und so, der Laufkundschaft, das sind, also, haben wir ja gerade drüber gesprochen. Aber online ist jetzt CRM was ganz anderes. Ich meine, da gibt's ja, wenn man Pech hat, gar keinen Grund zu euch zu gehen, rein theoretisch, weil man die Sachen woanders bekommen könnte, weil die Nähe tendenziell unerheblich ist. Wie macht ihr das denn online? Also, oder welche, kann man da irgendwelche Learnings überhaupt aus der Offline-Welt in das Online reinheben?
Na, also ich würde mal so sagen, was du gerade gesagt hast, er könnte ja auch irgendwo anders hingehen. Da bist du genau an dem Punkt. Warum geht er denn woanders hin, wenn er das könnte? Ne? Also es muss ja immer einen Grund geben, dass man etwas tut. Mhm. Und jetzt, also sozusagen im Moment der Entscheidung sind ja erstmal alle gleich, ne? Haben alle die gleichen Chancen. Und dann ist die Frage, inwiefern ist dann das, was der Kunde verbindet mit den unterschiedlichen Optionen, so, dass er es in eine, würde ich mal sagen, eine Relevanzhierarchie bringt. Ne? Und jetzt geht es eben darum, dass er sich sagt, ja, DM-Drogeriemarkt, die haben sicherlich das, was ich brauche. Also idealerweise, ne? Was ich brauche, führt DM, und was DM nicht führt, brauche ich nicht. Also das, als Einzelhändler verkaufen wir jetzt natürlich einzelne Artikel. Ne? Das, was du kaufst, wenn du bei uns online bestellst oder in den DM-Markt gehst. Aber auch wenn du mit einzelnen Artikeln rausgehst, gehst du ja rein, weil du sagst, die haben eine Kompetenz in gewissen Kategorien. Mhm. Also jetzt, wenn man sich mit Männern drüber unterhält, das ist manchmal ein bisschen schwieriger, ne? Ja. Ich erlebe, dass wenn man mit Frauen über diese Themen spricht, dass die das oft eher erleben, ne? Aber wenn du ein Problem mit Haaren hast beispielsweise, ja, weil die brüchig sind, ne? Oder weil die leicht strohig sind, ne? Und du willst jetzt nicht eine Beratung von einem Friseur in Anspruch nehmen, dann sagst du dich, DM, die haben eine gute Auswahl, ne? Da schaue ich doch mal, ne? Und da kann ich mich dann entweder informieren, indem ich eben in den DM-Markt gehe und mich vors Regal stelle. Und dann das Layout, da geht ja auch sehr, sehr viel, also die Art und Weise, wie die Artikel sozusagen dort präsentiert werden, wie sie dort stehen, ja, also wie sie gruppiert sind, sogenannte Layout, das ist ja etwas, wo sehr, sehr viel Expertise reingeht, ne? Und zwar, ich habe ja lange in Frankreich gearbeitet, ne? Und da habe ich auch im Merchandising ein Weilchen gearbeitet, und da hieß es immer, il faut lire le linéaire. Ne? Also man muss das Regal lesen können. Man muss das Regal lesen können.
Das ist am Ende ein anderes Wort für Conversion-Optimierung, nur in der Offline-Welt. Oder?
Ja, wow, ja, das kannst du so sagen, aber das ist im Prinzip so, wie wenn du sagst, was ist der Mensch, ne? Dann sagst du, ja, der Mensch ist Knochen, Haut und Blut. Ne? Also das ist ein bisschen eindimensional. Ne? Conversion-Optimierung, ich will mal sagen, das Ergebnis ist, dass der Kunde das findet, was er sucht. Mhm. Die Frage ist jetzt nur, ist dein Ziel, dass du ihm etwas Bestimmtes verkaufen möchtest? Oder möchtest du es so machen, dass der Kunde, wenn er das Regal sich anschaut, versteht, was es gibt, um dann das abgleichen zu können mit den Bedürfnissen, die er hat, und genau das zu finden, wo er danach auch sagt, ich habe eine gute Entscheidung getroffen. Das ist das, was du in der Offline-Welt hast. Mhm. Nur noch kurz, um den Bogen kurz zu spannen. In der Online-Welt hast du natürlich das Problem, dass du dich nicht vor ein Regal stellen kannst, weil ja deine Kontaktfläche, wenn du so willst, ja sich beschränkt auf die Dimension deines mobilen Endgerätes oder deines Bildschirms. Mhm. Und da musst du natürlich jetzt in der Kuratierung nochmal deutlich weitergehen, ja, weil der Blick ja nicht schweifen kann, sondern du musst ja im Prinzip das anzeigen, was den Kunden interessieren könnte. Und so gesehen hast du recht, dass da nochmal, wenn du da kein CRM hast, dann kommst du mit der Personalisierung natürlich überhaupt nicht weiter. Und da kriegst du dann echt das Problem. Ne? Aber du hast in der Offline-Welt, ist CRM auch schon ein großes Thema.
Wer ist denn euer größter Online-Wettbewerber?
Wer ist unser größter Online-Wettbewerber?
Mhm. Also in der Offline-Welt ist mir das ist ja offensichtlich. Also da redet man von Rossmann oder von so ähnlichen Konzepten wahrscheinlich. Ne? Aber in der Online-Welt?
Ja, ich würde mal sagen, die Online-Welt ist ja im Moment noch geprägt durch starke Entwicklungen. Ne? Und da kann man sehen, da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Konzepte im Moment. Ne? Da hast du einmal Plattformansätze, dann hast du Online-Only-Ansätze, dann hast du Omnichannel-Retailing-Ansätze. Und da wird man mal sehen, was sich da wirklich durchsetzen wird an Konzepten. Ich würde mal sagen, das ist noch relativ offen.
Also sag mal zwei Firmennamen, einfach nur, wie groß ist Amazon, wer spielt noch eine Rolle?
Na gut, Amazon ist schwierig, ne? Weil die Frage ist jetzt, wenn die von ihren, also wie grenzt du Sortimente ab? Ne? Also wenn die Beispiel, die verkaufen ja auch als Plattform unheimlich viele Waren, beispielsweise Friseur-exklusive Marken. Ne? Mhm. Die verkaufen auch viele Marken, die sonst Distributionsagreements haben im stationären Einzelhandel und die wir gar nicht verkaufen können. Ne? Also wenn du mal an die vielen Marken auch denkst, die du in der Apotheke kaufen kannst, gerade was Hautpflege auch anbelangt. Ne? Das wird bei Amazon alles auch verkauft. Ne? Deswegen ist da die Herausforderung einfach in der Markteinschätzung, wie viel der mit DM vergleichbaren Artikel werden denn wirklich bei Amazon verkauft. Ne? Jetzt kannst du aber natürlich auch anders drauf gucken und kannst sagen, naja gut, also wenn da, sagen wir mal, ein Vichy gekauft wird, ne, das ist eine Gesichtspflegemarke aus dem Hause L'Oréal, ne, die eben in Parfümerien und in Apotheken verkauft wird, und in Drogerien nicht verkauft werden darf oder kann, weil sie einfach nicht liefern, kann man natürlich auch sagen, ja gut, also wer eine Vichy benutzt dafür keine Nivea, ne? Oder keine Balea-Creme, ne? Insofern ist wirklich die Frage, wie du den Markt dort anschaust. Ich glaube letzten Endes, die Art und Weise, wie wir drauf schauen, ist gar nicht, dass wir sagen, Mensch, wer ist denn hier der größte Wettbewerber, ne? Sondern vertreten wirklich das Bild zu sagen, schau auf den Kunden, schau, wie du den Kunden begeistern kannst. Guck natürlich auch auf Bewerber, ne? Um zu schauen, was die machen, weil da kann man auch immer was lernen. Ne? Deswegen bei Marktbesuchen oder auch mal im Internet unterwegs ist immer mal ganz gut, auch auf den anderen Webseiten ein bisschen zu browsen oder in anderen Märkten rumzustiefeln, um zu schauen. Da kann man überall was lernen. Ne?
Aber sagen wir also nochmal zur Akquisition, weil ich meine, die Akquisition bei euch in der klassischen Welt, die ist ja irgendwie klar, ihr habt die Läden, die leuchten, da kennt man euch, da seid ihr da, wo die Menschen sind, ihr habt das durchgerechnet, da macht ihr da einen Laden auf. Aber in der Online-Welt müsst ihr sozusagen diese Menschen erstmal in euren Shop quasi reinholen. Diese Akquisition ist ja eine ganz andere. Und dann sind die teilweise schon bei Amazon gefangen, weil die einfach Amazon Prime-Kunde sind und weil die gewohnt sind, eigentlich alles online bei Amazon zu kaufen. Dann auf einmal ergänzt einfach Amazon oder irgendwer auf der Amazon-Plattform ergänzt eure Artikel oder Teile davon und zack, seid ihr ja dann gefühlt raus. Ist das so ein Gedanke, wo du sagst, Mensch, die ganze Art, nicht nur CM, haben wir gerade drüber gesprochen, sondern auch Akquisition ist eine ganz andere?
Naja, also zunächst mal, Philipp, ich würde nicht sagen, dass die Menschen bei Amazon gefangen sind.
Ja, aber so weißt du,
das ist wichtig, weil du gefangen bist, kannst du dich nicht rausbewegen. Ne? Mhm. Sondern Amazon versucht mit Amazon Prime Vorteile zu schaffen, die vielleicht dazu führen, dass man sich dann entscheidet, dort wieder einzukaufen. Ne? Mhm. Aber man ist immer noch frei, woanders einzukaufen. Mhm. Also ziemlich so, also das ist nicht der Fall. Ne? Jetzt ist die Frage, wie kommt es dazu, dass Menschen auf dm.de oder über die DM-App einkaufen? Ne? Das ist ja deine Frage. Mhm. Und da würde ich mal sagen, als Omnichannel-Retailer hast du natürlich das riesen Vorteil, dass Menschen ja deine Marke nicht nur im Internet erleben, sondern eben auch offline, ne? Also im stationären Geschäft. Und natürlich du damit einen starken eine starke Marke schon etablieren kannst. Und jetzt ist es ja so, wenn die Marke attraktiv ist und nehmen wir mal ein ganz konkretes Beispiel, ne? Also eine junge Frau, die bei DM viel einkauft, ne? Und jetzt bringt sie ein Kind auf die Welt. Und jetzt ist sie, weil sie das Kind jetzt gerade auf die Welt gebracht hat, sie ist also in Mutterschutz, ne? Elternzeit, und weil das Kind sehr klein ist, ist sie nicht mehr so mobil jetzt für eine gewisse Zeit. Kann also nicht mehr einkaufen gehen. Und jetzt fragt sie sich, ja, wie komme ich denn jetzt an die Artikel, die ich jetzt brauche, auch gerade für mein Baby? Kann man natürlich sagen, gut, der Partner kann das einkaufen, ne? Aber sie möchte ja vielleicht trotzdem das selbst auswählen und sich Gedanken machen. Da sagt sie sich, Mensch, wer ist denn da kompetent? ADM. Also geht sie auf die DM-Webseite.
Also das ist eine reine Branding-Denke am Ende. Man kennt die Brand aus der Offline-Welt, man hat das Markenerlebnis schon mal irgendwo gehabt. Aber diese Performance-Welt sozusagen oder diese Plattform-Welt, ne, wo man sagt, man bindet den Kunden à la Amazon oder andere Konzepte oder man steigert den Kunden permanent neu, weil diese Frau in deinem Bild zu bleiben dann vielleicht irgendwie bei Google eingibt, Mensch, irgendwie Pampers kaufen und dann muss man halt irgendwie auf einmal für eine Anzeige bezahlen oder so. Das ist ja auch schon ein Teil der Wahrheit, ne?
Ja gut, das kannst du natürlich auch machen, aber das ist natürlich sehr, sehr teuer, ne, wenn du das so machst, wie du es gerade gesagt hast. Mhm. Also jeder weiß, ne, wenn du ein Produkt einführst, ne, beim Erstkauf legst du drauf, ne, rentabel wird es alles erst durch die Wiederkaufsraten. Das heißt, die große Kunst ist, dass du aufgrund der Attraktivität deines Konzeptes und der Begeisterung der Kunden dahin kommst, dass die Kunden sich mit deiner Marke verbinden wollen. Also immer wieder zu dir gehen und bei dir einkaufen. Und dann hast du nicht mehr, was man im Marketing spricht, dann die Akquisitionskosten nennt. Also die kannst du dir dann sparen. Jetzt ist es natürlich so, dass du immer so einen gewissen Churn hast, also dass immer Menschen dann auch wieder rausgehen, ne, weil sie einfach, also weil sie versterben, weil sie umziehen und nicht mehr in der Erreichbarkeit sind oder sich einfach die Lebensumstände so geändert haben, dass sie nicht mehr so viel einkaufen. Und es gibt Menschen, die kommen dann sozusagen, die entwickeln sich rein in die, sagen wir mal, Zielgruppe, ne? Also für die Menschen, für das Konzept, welches du hast, relevant ist. Und dann musst du natürlich immer wieder schauen, dass die Menschen, die dich noch nicht kennen, dass du dich denen bekannt machst, durch klassische kommunikative Maßnahmen oder auch, wenn du so möchtest, gewisse Anreize, die gesetzt werden. Aber der Kern deines Business sind die treuen Verwender.
Wie viel Prozent eures Umsatzes ist der Marketing ungefähr? Größenordnung? Also es sind so 3%, 10%.
Was ist Marketing in dem Fall jetzt? Was sind wirklich die Marketingkosten?
Also jetzt für klassische Marketingausgaben, die man auch so bilanzieren würde. Also jetzt irgendwie von Fernsehwerbung, Postmailings, Influencer-Marketing, all das.
Du, das kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Da müsste ich mir die Zahlen anschauen.
Okay, aber also...
Da müsste ich es mal genau angucken.
Aber bei 11 Milliarden oder 11,5 Milliarden Umsatz ist es wahrscheinlich jetzt eher nicht 10%.
Eher nicht, ne? Wobei... Philipp, da sind wir auch ein bisschen anders unterwegs. Ne? Wir sind ja ein Unternehmen, was ganz bewusst nicht mit Budgets arbeitet, ne? Sondern wir sind eigentlich in gewisser Weise schon beyond budgeting.
Okay.
Schau mal, weißt du, es ist ja so, ne? Ein Geschäftsjahr ist ja ein künstliches Konstrukt, ne? Das Leben geht ja immer weiter, ne? Also als Kunde merkst du das ja, du hast keine Ahnung, wie deren Geschäftsjahr jetzt ist, ne? Wo du einkaufst, ob das jetzt von Januar bis Dezember geht oder wie im Fall von DM, ne? Von Oktober bis September. Sondern was du doch eigentlich machst, ne, ist, wenn so ein Geschäft sich entwickelt, so ein Unternehmen, dass du permanent eine Wahrnehmung hast darüber, was ankommt und was nicht ankommt. Und dass du permanent dir überlegst, mit den Mitteln, die du hast, wo möchte ich denn rein investieren, um weiterhin eine gesunde Entwicklung zu haben und Zukunftsfähigkeit zu sichern. Und das ist jenseits von Budgets, ne?
Aber
ist immer eine Frage der Optimierung. Also sozusagen, wenn du so ein Unternehmen mal als ein lernendes System auch siehst, dann darfst du nicht mit Budgets arbeiten, sondern dann musst du im Prinzip mit KPIs arbeiten, um immer wieder zu gucken, was funktioniert, wovon wollen wir mehr machen und was wollen wir abschneiden vielleicht oder runterfahren, weil es nicht mehr die Relevanz hat. Und entsprechend musst du deine finanziellen Ressourcen allokieren.
Also wenn man jetzt auf diese 400.000 Nutzer guckt, die täglich bei euch im Online-Shop sind, dann ist ja die Frage, die ich jetzt mit Blick auf Online stelle, so, was kostet da so ein Nutzer, einen Online-Käufer zu akquirieren? Hast du da eine KPI im Kopf? Weißt du das? Also kostet es 2 Euro, dass jemand neu jetzt nicht auf die Seite kommt, sondern auch wirklich kauft? Oder kostet es eher 20?
Kann ich dir nicht sagen. So schauen wir auch gar nicht drauf, Philipp. Ich bin auch froh, dass wir da nicht so drauf schauen, ne? Weil wir akquirieren keine Kunden. Also wir kaufen auch keine Kunden. Wir wollen auch keine Kunden binden. Ne? Wir wollen Voraussetzungen schaffen, damit sich Kunden mit uns verbinden können. Wir wollen schauen, dass sich die Kunden begeistern für uns.
Aber im Onlinehandel ist es ja, sagen wir mal, schon so die, ne, wenn da jetzt so Investoren oder auch Analysten gucken natürlich als erstes drauf, gerade bei reinen E-Commerce-Modellen, okay, wie sozusagen die Kundenakquisekosten, wann, mit wie viel Transaktionen ist denn der Kunde profitabel, wie wächst das und so Kohortenanalysen. Das ist ja so das, deswegen habe ich gefragt. Aber ist interessant zu hören, dass ihr sozusagen sagt, nee, das denken wir nicht separat so, ne?
Nee, da schauen wir wirklich nicht so drauf, ne? Also mein großes Bestreben jetzt als Gesamtverantwortlicher auch ist zu sagen, wir müssen schauen, dass wir immer wieder Dinge experimentieren, ne? Das Problem, was du ja oft hast, ne, ist, dass wenn du investierst, dass du hast ja keine Gelinggarantie. Jetzt kannst du natürlich versuchen, über Net Present Value und so weiter die ganzen Dinge auszurechnen, ne? Um dann zu sagen, ja, machen wir das nicht. Aber das lebt ja in der Illusion, dass du bereits prognostizieren kannst auf Monate, vielleicht auch auf Jahre hinaus, wie sich was entwickeln wird. Mhm. Und die Realität, die wir erleben, gerade in der VUCA-Welt, ne, ist, dass das ja gerade nicht geht. Das heißt,
VUCA-Welt heißt?
Ja, VUCA-Welt, das ist dieses Akronym, ne? V für volatil, U für unsicher, ne? Uncertain. C für komplex.
Okay.
Und A für ambig oder mehrdeutig, ne?
Okay.
Also dieses dieses Akronym, welches einfach die Unsicherheit der Welt beschreibt in den unterschiedlichen Facetten. Und wenn du so willst, jetzt hier Corona ist so ein typisches Beispiel für VUCA, ne? Also damit hat keiner gerechnet, ne? Es ist auch im ganzen Management unheimlich schwierig. Da sehen wir, wie wir uns schwer tun in Deutschland als Gesellschaft damit umzugehen, wie die Regierungen damit kämpfen. Also in dieser Zeit zu glauben, dass wir prognostizieren können oder bereits berechnen können, ne, was wir im Jahr 5 oder 6 an Cashflow haben, um das dann abgezinst sozusagen zurückrechnen zu können, das halte ich für nicht sonderlich nah an der Realität.
Wobei das halt trotzdem an den Börsen ist, ne? Also die meisten ja. Firmen, also die an den Börsen irgendwie bewertet werden, das läuft ja nach wie vor noch so, ne?
Absolut, absolut. Aber andererseits, du siehst auch die Volatilität der Börse, ne? Also das ist ja eine Scheinsicherheit, von der wir da reden. Und dann kommt sowas wie GameStop, ne? Also, ja, okay, ne? Also es kriegt da auch eine Dimension von Irrationalität, ne? Und das Verrückte ist, wir sehen das und trotzdem machen wir weiter mit den Instrumenten, die wir in der Vergangenheit schon hatten. Und deswegen wird das alles dann nicht handhabbar. Das kann man jetzt alles natürlich beobachten und interessant finden, aber das ist das eine. Das andere ist, wenn du die Gesamtverantwortung jetzt für ein Unternehmen hast oder in einem Unternehmen tätig bist, ist es ja keine Frage von Theorie, sondern von Praxis, ne? Also von sozusagen praktischer Relevanz, von Wirksamkeit. Und da ist meine Erkenntnis die, ne, dass du natürlich alles ausrechnen kannst, wenn du so willst. Aber letzten Endes kommt es auf die unternehmerische Disposition der Menschen im Unternehmen an, auf die Ideen und auch auf die Leistungsfähigkeit, dann wirklich etwas umzusetzen und erfolgreich zu machen. Und da muss der ganze Fokus drauf.
Nochmal zu verstehen, das Online-Geschäft in seiner Dimension für euch. Die Zahlen, die man von außen sehen kann, ist, ihr habt irgendwie 2 Millionen Menschen in den Ladenlokalen jeden Tag und ihr habt 400.000 tägliche Website-Besucher. Ist es dann auch irgendwie eine faire Annahme, dass ungefähr 20% der Umsätze mittlerweile online sind bei euch? Also was sind ja 20% oder wenn man je nachdem, wie man es jetzt rechnet, in dem Bereich 15-20%, wenn man jetzt die 400.000 noch zu den 2 Millionen hinzuaddiert, ist es ein bisschen weniger. Aber ist das so die Relevanz von online aktuell, die es hat bei euch intern?
Ich würde mal so sagen, die Relevanz von online ist vor allem im Hinblick auf nach vorne gerichtet, ne? Also ich glaube, wir können einfach davon ausgehen, dass die Menschen künftig anders sich mit Konsumwaren versorgen werden, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und da wird online einfach eine große Rolle spielen durch die Tatsache, dass die junge Generation anders aufwächst, anders Entscheidungen trifft. Und deswegen ist es wichtig, da am Puls zu bleiben. Und dann hast du natürlich die Herausforderung, dass wenn dann plötzlich etwas wirklich wettbewerbsrelevant wird und dann schnell skaliert, dann musst du gucken, dass du dich entsprechend mit der Technologie schon beschäftigt hast und auch eine Infrastruktur geschaffen hast, die dir eine Skalierung ermöglicht.
Aber das heißt, wenn man jetzt nur mal unterstellt, dass meine Theorie nicht ganz falsch ist, also wenn man sagt, okay, von diesen 11,5 Milliarden Umsatz kommt vielleicht jetzt auch nur 10% aus der Online-Welt. Das wäre ja schon trotzdem einer der wahrscheinlich der 100 größten Online-Shops in Deutschland, eher noch einer der 50 größten Online-Shops in Deutschland. Also wenn ich mir überlege, eine Milliarde Umsatz online, wer hat das schon in Deutschland? Gibt es nicht so viele.
Ja gut, jetzt finde ich, die Frage ist, was ist die Relevanz jetzt der Größe der Online-Umsätze? Ne? Entscheidend ist doch, dass Kunden sagen, wenn es um drogistischen Bedarf geht, gehe ich zu DM. Ne? Und zwar entweder zum stationären oder zum Online-Angebot, ne? Je nachdem, wie die momentane Lage ist, also die momentane Bedürfnisse sind. Ne?
Nee, ich will auch nur verstehen, so ein Gefühl zu bekommen für eure Firma, ne? wie wo ihr gerade steht. Deswegen ist es gar nicht so sehr für nur rein der Information für mich, so, weil ihr das ja nicht so offensichtlich nach außen kommuniziert. Wie groß online, versuche ich so ein bisschen das einmal irgendwie zu fassen und versuche so ein bisschen ein Gefühl zurückzubekommen von dir, ob ich da auf dem Holzweg bin oder nicht. Ne?
Ja, also die Zahlen kommunizieren wir nicht. Ne? Einfach weil. Das kann man natürlich sagen, ja gut, warum ziert ihr euch denn so, ne? Meine Beobachtung, Philipp, ist, dass je mehr wir Zahlen nennen, ne, umso mehr ist die Diskussion um die Zahlen. Und mir ist es ein großes Anliegen, ne, dass wir vor allem über das sprechen, was uns wirklich treibt, ne? Was sozusagen wirklich das Unternehmen ausmacht. Weil, schau mal, du kannst natürlich sagen, gut, Umsatz online so und so viel, ne, oder Unternehmensumsatz so und so, ne? Aber das ist nicht die Realität unseres Kundens, ne? Ich glaube, gerade im Einzelhandelsunternehmen ist es unheimlich wichtig, diese Kundenzentrierung beizubehalten und deswegen die Kundenperspektive immer wieder einzunehmen. Und für den Kunden ist es absolut irrelevant, wie viel Prozent unseres Umsatzes online ist und wie viel offline ist oder wie groß es absolut ist.
Hinweis auf den Future Hamburg Award, ein Preis, den hier unsere Heimatstadt Hamburg vergibt an junge Firmen, an Startups oder auch an etwas reifere Firmen, Hauptsache im Bereich Mobilität, Logistik oder Wasserstoff tätig. Das sind Zukunftsfälle auch für die Stadt Hamburg und wir sagen, hey, wenn ihr dort national oder auch international tätig seid, dann möchten wir euch gerne einen Preis verleihen und über diesen Preis möchten wir euch auch kennenlernen. Am Ende geht es darum, natürlich hier die Stadt Hamburg auch den verschiedenen Unternehmern als neue Standort oder als vielleicht sogar als Heimathafen nahe zu bringen. Und das geht auch am besten, wenn man sich über einen Preis kennenlernt. Am Ende nimmt man teil am Future Hamburg Award. Wenn man den gewinnt, bekommt man eine Reise in Silicon Valley. Man kriegt eine ganze Reihe von Coachings, Zugang zu einem Netzwerk von über 220 Partnerfirmen. Aber wie gesagt, die Reise in Silicon Valley, auch inklusive natürlich Unterkunft, allen möglichen besonderen Intros. Die Kollegen hier in Hamburg geben sich wirklich Mühe und wollen euch aktiv hier haben. Deswegen bewerbt euch doch einfach beim Future Hamburg Award. Darüber kann man sich kennenlernen. Das Ganze geht bis zum 31. März diesen Jahres. Und dann, wie gesagt, gar kein großer Aufwand. Teilnahme ist natürlich kostenlos. Einfach auf der Webseite ein paar Angaben machen und dann werdet ihr sicherlich kontaktiert. Und vielleicht ist ja wirklich, wenn ihr im Bereich Mobilität, Logistik oder Wasserstoff tätig seid, Hamburg ein spannender Standort, ein spannender Partner. Der Preis wäre ein erster Schritt. Auf geht's. Dann komme ich mal mit einer ganz anderen Frage um die Ecke. Wirst du überrascht sein? Und zwar, ich stelle fest, du hast netterweise hier diesen Podcast zugesagt. Du warst auch bei Kassenzone, beim Alex Grafen Podcast, beim Joel Kaczmarek Digital Kompakt, konnte man dich schon hören. Du bist auch ab und zu auf Clubhouse unterwegs gewesen, hast jetzt angeschaut. Also bist ja wirklich selber als Typ, oder stelle ich mal, digital recht affin. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, quasi aus dem Nichts fast alle Produkte, die man sich vorstellen kann, die irgendwie im Handel handelbar sind, groß zu machen. Einfach über eure Läden. Was ihr da reinsetzt, irgendwie nehmen die Kunden wahr, wird groß. Wenn man so überlegt, was wollen eure Kunden sehen? Eure Kunden gucken sicherlich millionenfach die Hülle der Löwen. Da gibt's den Ralf Dümmel. Der macht ein ähnliches Modell. Der hat einfach irgendwie gute Kontakte zum Handel und setzt sich dahin und investiert in Startups und macht die nachher in den Handel rein. Wäre sowas für dich nicht auch denkbar, dass du in so eine Jury gehst und sagst, Mensch hier, ich stehe für DM, ich werbe quasi hier indirekt vor Millionen von Leuten, die wollen das erleben und die wollen dann nachher die Sachen auch wirklich in meinen Läden sehen. Wäre sowas nicht eine coole Differenzierung?
Ja. Also zunächst mal ist es nicht ganz so, wie du jetzt gerade angenommen hast, ne, dass wir jedes Produkt, was wir wollen, groß machen können. Also da überschätzt du die Macht des Handels. Letzten Endes entscheiden immer noch die Kunden, was dann erfolgreich sein wird oder nicht, und zwar im Hinblick auf die Relevanz, die es für sie hat.
Aber wenn man, sagen wir mal, unterstellt man, es ist ein vernünftiges, gutes, entweder ein anderes Produkt, ersetzendes Produkt oder eine tolle Innovation. Und dann habt ihr schon zumindest die Chance, das Produkt wahnsinnig stark zu befeuern, so würde ich mal sagen. Ne?
Ja gut, befeuern, aber das heißt, dann musst du doch wieder sehr viel da rein investieren. Ne? Und dann ist die Frage, wie lang funktioniert es denn wirklich? Also
wenn jetzt die Produktionsfirma anriefe von Vox, ja? Dann würdest du sagen, nee, ich mach's doch nicht.
Du, ich bin mir nicht sicher, dass das auch das ist, für was wir bei DM Drogeriemarkt stehen wollen, ne? Dass wir da Menschen antanzen lassen, die ihr Konzept pitchen, ne? Und wir dann darüber den Daumen heben oder den Daumen senken. Mhm. Wir haben Sortimentsteams hier, die Aufgabe haben zu schauen, wie wir unsere Sortimente zusammenstellen sollten, damit möglichst viele Kunden sie für eine exzellente Vorauswahl betrachten, um dort das Produkt zu finden, welches möglichst genau ihren Bedürfnissen entspricht. Und die treffen diese Entscheidungen jeden Tag, ne? In ganz vielen Gesprächen mit unheimlich vielen Angeboten, die jeden Tag auf sie zukommen.
Aber klar,
da ist es nicht meine Aufgabe, bei Höhle der Löwen jetzt hier Sortimentsmanager zu spielen. Im Ernst, da haben wir bessere Leute hier. Ich glaube, meine Aufgabe als Gesamtverantwortlicher ist da in ganz anderen Bereichen.
Okay, also ich hätte mir jetzt auch gewundert, wenn du sagst, okay, würde ich machen, die sollen anrufen, dann wären die wahrscheinlich morgen in der Leitung. Also insofern, aber ich finde trotzdem, du sagst ja auch, ihr müsst die Marke aktiv halten, ihr müsst die Marke präsent halten, ihr müsst die Marke irgendwie bespielen. Das ist ja schon auch ein Anliegen und am Ende wäre das natürlich schon eine Möglichkeit, so ganz modern zu sagen, der CEO gibt der Marke ein Gesicht, die ist halt für viele Leute extrem, je nachdem, wie du dich präsentierst, wahrscheinlich sympathisch und warm und irgendwie, man erkennt sie wieder, Mensch, ist das die Marke von dem Typen aus dem Fernsehen und so. Also es hätte schon einen gewissen Charme, ne?
Ja gut, vielleicht. Aber schau, Philipp, die Tatsache, dass ich jetzt viel auf Clubhouse auch unterwegs gewesen bin, ist ja nicht, weil ich mir jetzt sage, was bringt es, nein, das also was klar. macht es mit DM, sondern das interessiert mich einfach.
Das interessiert
mich und ich muss ja sagen, ich war in vielen Talks schon, war ich in der Audience, ne, und habe da mit gespitzten Ohren zugehört und jede Menge gelernt auch. Ne?
Wir wissen das trotzdem nochmal, um diesen Hebel zu verstehen. Also ich meine, was der Ralf Dümmel da macht, ist ja trotzdem beeindruckend. Der nimmt dann da Produkte quasi rein, wie du es gerade beschrieben hast, so eine Art Sortimentsmanager, nur halt jetzt nicht für eine Firma, sondern übergreifend für viele Handelskonzerne scheinbar. Ich nehme mal das Beispiel von meinem Kumpel Joko. Der hat jetzt eine neue Schokolade, Jokolade. Und ihr verkauft ja auch Schokolade. Ich habe jetzt gerade meine Frau die gekauft, weil die vorne bei uns im Supermarkt an der Ecke ganz vorne stand. Ja? Und weil wir den kennen und so. Was könntet ihr da für einen Impact haben? Also wenn ihr so ein Produkt listet und dann hinstellt, also was für einen Effekt hat das? Wie viele Millionen Umsatz, je nachdem, klar, was es kostet. Aber ihr kriegt ja doch wirklich, ihr könnt doch Produkte komplett neu irgendwie in die Wahrnehmung der Menschen heben, oder nicht?
Natürlich, wenn Artikel gelistet werden, bekommen die eine Bühne bei DM Drogeriemarkt und sozusagen die Distanz zum Kunden verkürzt sich dadurch. Das ist ganz klar, ne? Aber schau, wir sind ein Einzelhandelsunternehmen mit einem Fokus auf drogistische Kompetenz. Und uns geht es darum, die Sortimente attraktiv zusammenzustellen. Ne? Wir sagen immer, wir haben mehrere Zielsetzungen, was unsere Sortimente anbelangt. Ne? Das ist jetzt sozusagen aus dem Nähkästchen geplaudert. Wir sagen, auf der einen Seite müssen sie aktuell sein, sie müssen attraktiv sein. Es muss erschwinglich sein und es muss verfügbar sein. Mhm. Und das ist die Aufgabenstellung, die jedes Sortimentsteam hat, dem möglichst gerecht zu werden. Und wenn du so willst, bleiben wir wieder bei der H-Kategorie, ne? Also dass die Menschen sagen, wenn ich ein gutes Produkt für meine Haare brauche, ne, was für mich erschwinglich ist, dann gehe ich zu DM Drogeriemarkt. Und unser Ziel ist jetzt, dass es nicht nur heute so ist, sondern dass es auch noch morgen so ist, in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr, in 5 Jahren, in 10 Jahren. Und dass wir diese Kompetenz uns erhalten. Allerdings die Artikel, die jetzt im Sortiment sind, die werden sich immer wieder verändern. Und deswegen ist jetzt unheimlich wichtig, wenn man auch für ein Sortiment verantwortlich ist, dass man sich nicht zu sehr in ein Produkt verliebt, sondern dass du dich immer fragst, damit ich meine Zielsetzungen, die ich gerade genannt habe, mit meinem Sortiment erreichen kann. Welche Artikel sind jetzt gerade angesagt? Und für jeden Artikel, den ich aufnehme, muss ich ja einen anderen rausschmeißen, weil ich nur eine begrenzte Anzahl an Artikeln auf meinem Regalflächen unterbringen kann.
Aber am Ende, wenn ich gucke, ich bin ja so ein Typ aus der Medienwelt, deswegen, ich denke mir so, wenn ich auf euer Geschäft drauf gucke, so eure Artikel sind doch auch auf eine Art Content. Also euer Content sind die Artikel, die müssen halt natürlich erstmal als Artikel gut funktionieren und den Kernzweck erfüllen, vollkommen klar. Aber dann müssen die auch eine Story erzählen, die müssen die Leute regelmäßig in den Laden reinzwingen oder auch, sagen wir, noch eine höhere Regelmäßigkeit schaffen, weil man einen gewissen Sog aufbauen kann über die Produkte. Das ist doch auch schon eine Denke, oder denkst du da wirklich rein nur in Produktzweck?
Ja, schau mal, also die Artikel sind wie die Noten in einem Lied.
Also Content, ja. Das heißt, ihr müsstet dann auch schon mal bewusst auch ungewöhnliche Produkte machen, um so ein bisschen zu überraschen, um den Kunden
was Neues. Richtig, ja. Wenn das auf die Aktualität, die Attraktivität, die Verfügbarkeit und die Erschwinglichkeit einzahlt, unbedingt.
Ich meine, deswegen ihr arbeitet jetzt auch zunehmend mit Influencern. Ne? Man sieht ja schon, dass ihr jetzt da irgendwie immer mehr auch so Influencer produzierte oder vermarktete Ware, wie auch immer, bei euch reinnehmen, ne?
Geht genau nach dem gleichen Prinzip, ne? Ein Sortimentsmanager muss sich fragen, im Hinblick auf die Bedürfnisse, die bei Kunden wahrnehmbar ist und im Hinblick auf das Angebot, welches sozusagen es ermöglicht, Sachen ins Sortiment reinzunehmen. Was könnte ankommen bei den Kunden? Mhm. Und da ist ein Influencer ist ein Thema, klar. Das ist möglich geworden jetzt nicht zuletzt auch durch online, ne? Dass man also dass es eben nicht nur ein paar Einzelhändler gibt, die sozusagen die Gatekeeper sind für die Kunden, sondern dass eben über Online-Shops auch die Kunden wesentlich mehr Möglichkeiten haben, einzukaufen, ne, bei unterschiedlichen Anbietern. Und deswegen haben sich Influencer-Brands auch plötzlich plötzlich etabliert und haben eine Relevanz bekommen und die neue Generation, die Communities bilden oft von diesen Influencern, haben ein Interesse daran, den Influencer eben nicht nur auf den Kanälen wahrzunehmen, sondern auch ein Produkt, welches von ihm kreiert worden ist, mit ihm in Verbindung steht, eben dann auch physisch in den Händen zu halten.
Also macht ihr sowas jetzt zunehmend? Also kann man von euch erwarten, dass ihr demnächst, dass man das sehen wird, dass ihr mit auch aktiv Influencer anspricht und sagt, hörst du, lass uns doch gemeinsam ein Produkt entwickeln, du mit deiner Brand und wir mit unserer Vertriebspower?
Ja gut, das gibt's ja schon. Ne?
Ja genau, es gibt's ja schon.
Das gibt's ja schon. Also das.
Aber es sind auch kleinere Cases bislang, ne?
Ja, was heißt kleinere Cases? Es kommt drauf an, wie du den Markt definierst. Ne? Also zum Teil in den spezifischen Märkten hat es dann auch schon eine Bedeutung.
Was ist die stärkste Kooperation? Also welches ist die erfolgreichste bislang?
Das ist sehr erfolgreiche, die wir haben, sicher ist mit Langhaar Mädchen. Ne? Sehr, sehr erfolgreich. Ne? Aber auch so jemand wie mit Stefanie Giesinger. Ne? Sehr, sehr erfolgreich. Ne?
Und was habt ihr da gemacht?
Die Marke Moi hat sie gemacht. Ne?
Okay, und habt ihr das gelistet und dann sozusagen oder exklusiv auch Sachen gemacht oder einfach nur gelistet?
Ja, na gut, das war dann exklusiv. Ne? Also zum Teil ist ja auch so, dass die Influencer selbst, die sind ja Influencer, die sind ja keine Hersteller von Markenartikeln. Ja, ne? Und da hast du natürlich auch ein paar rein, also ganz, ganz objektive Anforderungen, die einfach den Genüge getan werden muss. Und da kann auch unser Produktmanagement-Team bei DM Drogeriemarkt kann da in der Kooperation dann eben auch helfen, ne? die Idee sozusagen auch zu übersetzen in einen Artikel, der dann bei DM gelistet werden kann und von Kunden gekauft werden kann. Also das hat es auch gegeben. Ne? Aber da wird permanent geschaut, ne? was da ankommt. Und es wird spannend sein zu sehen, wie lange solche Marken dann auch tatsächlich leben können. Also viele der Markenartikel sind ja sehr, sehr alt. Ne? Also gibt es schon sehr, sehr lange, mal so rum sagen. Ne? Die Marken gibt es schon sehr, sehr lange. Die Marken haben sich natürlich auch immer wieder neu erfunden. Bei den Influencer-Marken wird interessant sein zu sehen, inwiefern sie auch ihren Influencer überleben werden, ne?
Was ich jetzt, also warum ich auch so ein bisschen dazu komme, ne? Ich meine, ich sag's jetzt, ich traue mich mal, dass die Theorie zu präsentieren, du wirst sie als krude empfinden, aber der Inhaber eines eurer größeren Konkurrenten, der Herr Rossmann, der hat ein Buch geschrieben, das er in seinem Läden verkauft, und das ist jetzt seit Wochen auf Nummer 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass es ein gutes Buch ist, aber es liegt ja auch an dem Vertriebskanal. Ich meine, man kann mit dem Vertriebskanal scheinbar ein Buch auf Nummer 1 pumpen und das wochenlang da lassen. Das ist ja auch nicht entgangen, nehme ich an.
Das habe ich gehört, ja.
Ja. Und hast du gedacht, ja. Mensch, das ist ja cool, aber mach ich auch mal.
Jetzt aber die Frage ist doch jetzt, was kommt danach? Ne? Was kommt danach? Ist das der Einstieg jetzt in den Buchhandel?
Ja. Wahrscheinlich jetzt
also, nicht. Also die Frage, die also ich möchte das gar nicht bewerten. Ne? Also wie du es beschrieben hast, das ist mir auch bekannt. Die Frage am Ende ist doch, wo steckst du die Energie rein und wie groß ist der Hebel? Ja, wie viel kannst du damit bewirken?
Ich glaube, da geht es ja eher um so ein gesellschaftliches Interesse jetzt in dem Falle, ne? Dass der sagt, irgendwie dieses Buch soll jetzt irgendwie die Gesellschaft eher jetzt verändern und weniger seine wirtschaftlichen Interessen. Also so nehme ich das zumindest wahr. Aber ich meine, ist ja schon trotzdem krass zu sehen, dass, also ich meine, die unterscheiden sich jetzt ja in einigen Sachen sicherlich von euch, aber irgendwo ist ein ähnliches Modell und die können halt auf einmal mit einem Erstautoren, auch wenn er gut ist, zum ersten Mal der ein Buch geschrieben, also den kennt man jetzt nicht irgendwie jemand, dem er als Autor eingeführt ist, können die deutschen Buchcharts komplett auf den Kopf stellen. Und das könnt ihr ja auch, also auch, weiß ich nicht, wahrscheinlich in anderen Fällen. Also dann würde
so Philipp, aber was machst du denn jetzt damit?
Also rein theoretisch würde ich jetzt auf die Idee kommen, bei in eurem Falle zu überlegen, okay, wenn ich das sehe, dann wäre die kurze Antwort wäre, ich überlege auch ein Buch zu schreiben, an deiner Stelle jetzt. Das macht keinen Sinn, das ist irgendwie ein One-Off, da muss man die Welt ändern wollen, dann macht das vielleicht, hat das einen Hebel. Aber
jetzt bist du schon nicht mehr kundenzentriert, Philipp. Jetzt tust du gerade, also wenn ich das mal so platt sagen darf, ne, jetzt wirst du gerade von Eitelkeit und Ehrgeiz gepackt. Aber das ist kein gutes Rezept für Kundenorientierung.
Aber man könnte natürlich trotzdem sagen, wir versuchen Künstler zu finden, deren Musik wir spielen bei uns. Wenn Leute, wenn jetzt
permanent.
2 Millionen. Ja, wenn jetzt.
Permanent.
Nicht permanent.
Aber Musik, aber jetzt Buch ist nicht das Lied, was wir spielen.
Aber sag mal, die Leute kommen zu euch in den Laden rein, 2 Millionen Menschen jeden Tag. Wenn man denen jetzt ein Lied vorspielt, das hat ja wahrscheinlich schon irgendwo einen Hebel. Ne? Also das
ja richtig, aber nochmal, der Laden ist in den Quadratmetern begrenzt. Und die Marke wiederum, wenn du jetzt online denkst, hat auch ein Profil. Wenn du jetzt anfängst, alles Mögliche reinzustellen, was du halt verkaufen könntest, ne, ist die Frage, stärkt es deine Marke am Schluss? Beziehungsweise auf was musst du in deinem stationären Geschäft verzichten, um diese Artikel anbieten zu können? Und stärkt es dann deine Kompetenz in den Kategorien, auf die es ankommt?
Wie ist das mit Eigenmarken? Also guck dir denn, ich meine, bei Amazon, den wirft man ja immer vor, dass die sagen, die gucken sich eiskalt an, was gut verkauft wird. Und wenn das attraktiv ist, dann fangen die an, die Produkte selber herzustellen. Wonach wählt ihr eure Eigenmarken aus?
Wir wählen, also zunächst mal haben wir ja Eigenmarken bereits, ne? Mhm. Ich glaube, es sind 26 unterschiedliche, ne, in den unterschiedlichen Kategorien. Also die haben wir zunächst mal. Mhm. Jetzt ist die Frage, möchte man sie weiterführen oder möchte man sie einstellen? Das kommt maßgeblich schon mal auf die Kundenresonanz an. Mhm. Wenn was nicht funktioniert, dann wird es auch wieder eingestellt. Auch Eigenmarken sind bei DM schon wieder rausgegangen. Mhm. Und dann ist die Frage, wie viel Artikel soll eine Eigenmarke dann in den einzelnen Kategorien auch gelistet haben. Mhm. Und da ist es so, dass wir bei DM-Togarima ganz bewusst unterscheiden zwischen dem Sortimentsmanagement und dem Produktmanagement. Mhm. Das Sortimentsmanagement ist verantwortlich für die Zusammenstellung der Sortimente, mhm. ja, und listet dafür einzelne Artikel, einzelne Marken, sowohl von Industriepartnern, also von Markenartiklern, als auch Eigenmarken, die vom Produktmanagement angeboten werden. Also der Produktmanager hat keinen Durchgriff auf die Listungsentscheidung. Das macht der Sortimentsmanager. Und warum wir das so machen, ist, weil wir nicht wollen, dass wir plötzlich versuchen, uns selbst zu optimieren, sondern weil wir mit Blick auf den Kunden unsere Sortimente gestalten wollen. Mhm. Philipp, es gibt im Prinzip zwei Arten, wie du Sortimente führen kannst. Du kannst einmal ein Sortiment führen, sozusagen einkaufsorientiert oder absatzorientiert. Mhm. Einkaufsorientiert, also bei vielen Einzelhändlern ist zu beobachten, dass die im Laufe ihrer Entwicklung, vor allem die dann irgendwann vom Markt verschwunden sind, zunehmend einkaufsorientiert geworden sind. Weil es gibt ja auch diesen Satz, ne, sozusagen der Ertrag liegt im Einkauf. Ne? Mhm. Gut verhandeln, ne? Bessere Margen durch bessere Einkaufskonditionen und dann erwirtschaftest du den Deckungsbeitrag, mit dem du dein Geschäft betreiben und deine Gewinne erzielen kannst. Kannst du machen, ne? Ist allerdings kurzfristig. Ne? Die andere Möglichkeit ist zu sagen, du machst es ganz absatzorientiert und dass du sagst, und da war man ganz am Anfang unseres Gespräches, ne, der Umschlag ist wichtig. Ne? Der Umschlag ist der Applaus der Kunden. Also je mehr Artikel du verkaufst, ne, je schneller sich ein Sortiment umschlägt, umso attraktiver ist es, weil die Kunden zugreifen. Also denk wieder an Küchenrollen und Toilettenpapier. Ne? Also das ist etwas, was dazu führt, dass Kunden zu dir kommen wollen. Und wir glauben bei DM, dass die Erfolgsformel ist, dass wir konsequent absatzorientiert unsere Sortimente gestalten. Also das heißt, immer schauen, was kommt an. Und das gilt dann auch für Eigenmarken. Wir dürfen Eigenmarken nicht führen, weil sie von DM sind, sondern wir müssen Eigenmarken dann führen, wenn sie bei den Kunden ankommen.
Aber ich meine, am Ende ist es ja, was du sagst, ist ja auch sehr, sehr nah dran an dieser knallharten Jeff Bezos, Amazon-Denke irgendwie. Der Kunde kommt als allererstes und danach kommt lange nichts.
Deswegen ist Amazon so erfolgreich.
Also eigentlich ist es so ein bisschen das Amazon-Prinzip, was ihr macht, nur im sozusagen jetzt vor allen Dingen im stationären Handel in Deutschland oder in Europa. Ja, gut,
der Jeff Bezos, der beschreibt halt die Gesetzmäßigkeiten, ne? Und jetzt wie immer, ne? Du kannst dich an die Gesetzmäßigkeiten halten oder du kannst dagegen verstoßen. Das ist die Freiheit, die du hast, ne? Nur wenn du dich an die Gesetzmäßigkeiten hältst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Gesetz sozusagen, dass du das Gesetz im Rücken hast, ja, dass es dir sozusagen Schub gibt, ist halt eine sehr effiziente Vorgehensweise. Wenn du gegen das Gesetz verstößt, da musst du permanent dagegen anarbeiten und mit irgendwelchen zusätzlichen Maßnahmen versuchen zu kompensieren, dass du das Gesetz nicht berücksichtigst. Also das Marktgesetz, ich rede jetzt nicht vom juristischen Gesetz natürlich, ne? Also von der Gesetzmäßigkeit.
Was glaubst du, jetzt habt ihr aktuell so Größenordnung 11, 12 Milliarden Euro Umsatz. Wenn du den Job nach 10 Jahren machst, wovon ja auszugehen ist, es ist ja auch zum Großteil eine Euro oder deine Firma, wo kann man da hinkommen? Also in 10 Jahren seid ihr Verdoppelung, Verfünffachung, 2 Milliarden mehr. Was glaubst du, ist da als Vision, was hast du da so im Kopf?
Ah, du, wieder so denken wir nicht. So denken wir nicht, so denke ich auch nicht. Ne? Also es ist auch wirklich keine gute Idee, glaube ich, das so zu machen. Ne? Jetzt weiß ich natürlich, dass das oft gefordert wird. Ne? Mhm. Das ist halt der Vorteil halt in einem Familienunternehmen, ne, dass du dich dem nicht aussetzen musst. Weil darum geht es. Es bringt dir ja nichts, ne? Sagen wir mal, eine Verdopplung des Umsatzes zu haben und dann auf tönernen Füßen zu stehen und zu implodieren. Mhm. Also wenn du mal schaust im Drogeriesegment, ne, der Schlecker ist in die Insolvenz gegangen, 2 Jahre, nachdem er nicht mehr Marktführer war. Also der war lange Zeit der größte Drogeriemarkt in Deutschland. Und der ist ja nicht nur vom als Marktteilnehmer verschwunden, der ist ja förmlich implodiert, der ist ja überhaupt nicht übernommen worden. Ne? Mhm. Sozusagen aus dem Markt einfach ausgeschieden, ne? Deswegen ja auch die enormen Wachstumsraten bei den Drogerien, die übrig geblieben sind dann. Und das zeigt dir schon, dass allein wenn du auf die Größe guckst, ist noch nichts darüber gesagt, ob du stark bist. Mhm. Deswegen
Das Entscheidende ist auch, was gibt's denn jetzt sozusagen?
Naja, ich will mal noch anders drauf antworten, weil du jetzt gefragt hast, was sind die Ziele, ne? Und ich glaube, Philipp, wenn ich so ehrlich sein darf, ne, der Fehler in dieser Herangehensweise ist halt der, dass du sozusagen erst ans Ende der Kausalkette guckst. Mhm. Und jetzt ist halt du guckst nur auf die Größe. Entscheidend ist doch jetzt gerade, wenn du verantwortlich bist in dem Unternehmen oder wenn du im Unternehmen zusammenarbeitest und dich immer wieder fragst, auf was kommt's denn an? Dass du wirklich schaust, wie ist denn die Kausalkette? Was ist denn das Treibende? Also was ist denn das Wirkende? Und nicht nur, was ist das Bewirkte? Und da musst du ja als Verantwortlicher permanent dran arbeiten, also an dem Wirkenden. Und da kannst du jetzt einfach mal die Logik rückwärts gehen und fragst dich ja, was ist denn die Voraussetzung für Größe, wenn du jetzt mal von der Verdopplung des Umsatzes sprichst, ne? Oder von absoluten Zahlen.
Also ganz viel.
Und da würde ich sagen, die Voraussetzung für Größe, damit du erstmal groß werden kannst, ist Stärke. Ja, und dann kannst du fragen, was ist die Voraussetzung für Stärke? Die Voraussetzung für Stärke ist Veränderungsfähigkeit, ja? Dass du sozusagen nah am Markt bleiben kannst, dich immer wieder verändern kannst. Also Veränderungsfähigkeit. Was ist die Voraussetzung für Veränderungsfähigkeit? Lernfähigkeit.
Und darum meinst du, den Schlecker-Leuten gemangelt?
Naja, ich meine, wenn du mal. Also ich rede ungern über Mitbewerber, aber die sind jetzt auch schon schon lange her, ne? Sind ausgeschieden aus dem Markt. Und natürlich ist da auch Familie Schlecker, glaube ich, wenn man auch an die Kinder denkt, das sind natürlich Tragödien, die sich da abgespielt haben. Ne? Deswegen, auch wenn man ganz unterschiedlich drauf gucken kann, aber ich finde so mal die ganze menschliche Perspektive, sich immer wieder klar zu machen, ist einfach auch gut. Ne? Deswegen, ich spreche da ungern drüber, aber ich glaube, eines der Probleme war in dem Unternehmen sicherlich, dass diese Veränderungsfähigkeit, die Lernfähigkeit nicht mehr da war. Also da waren ja, bevor das neue Konzept dann in den letzten 2 Jahren angefangen wurde auszurollen, stand ja immer noch auf den Scheiben durchgehend geöffnet. Ne? Mhm. Das war in den 70er Jahren, war das ein Differenzierungsmerkmal. Aber in den 90er Jahren, in der 80er Jahren, 90er Jahren, Nuller Jahren, war durchgehend geöffnet zu sein, eine Selbstverständlichkeit. Und die haben das immer noch draufgeschrieben.
Mhm. Okay, aber das war ja nicht der einzige Fehler.
Naja, ich würde mal sagen, das war sozusagen die Wurzel. Ne? Mhm. Das war die Wurzel, dass es eben als Organisation nicht lernfähig war und nicht veränderungsfähig war. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, was wie haben sie dann im Einzelnen operiert? Ne?
Was waren so die Learnings, wo du sagst, das hätte man eigentlich lernen müssen oder das hätte man eigentlich daraufhin anpassen müssen? War das sowas, was?
Na, schau mal, wenn du guckst, wenn ein Unternehmen pleite geht und da wird nichts von übernommen, dann bedeutet es ja, da passt ja überhaupt nichts, ne? Mhm. Mhm. Ja. Und jetzt beispielsweise, wir haben von Schlecker da auch keine Märkte übernommen, die waren einfach zu klein, ne? Da hat uns das Sortiment überhaupt nicht reingepasst. Mhm. Ja, das heißt, die waren mit dem Markt nicht mitgegangen und wurden deswegen obsolet. Mhm. Ja, also wenn du deine Veränderungsfähigkeit verlierst, dann erstarrst du. Der Markt verändert sich ja weiter, ne? In VUCA-Zeiten noch umso stärker. Und dann gehst du in die Irrelevanz, dann verschwindest du vom Markt.
Über die Zukunft der Innenstädte, hast du da eine Meinung zu? Kannst du da was zu sagen?
Ja, gut, da könnte man nochmal einen eigenen Podcast zu machen. Ne?
Ja? Okay.
Aber mal ganz, ganz kurz, ne? Ganz kurz. Die Herausforderung in dieser Diskussion, die es heute gibt, ist, dass es unter einem Paradigma angeschaut wird. Und das Paradigma ist folgendes. Lebendige Innenstädte sind lebendig, weil der Einzelhandel da ist. Und weil der Einzelhandel da ist, wird verdient in den Innenstädten und deswegen wird in die Innenstädte investiert, also in die Bausubstanz auch. Und deswegen sind unsere Innenstädte schön, ja, und stehen gut da. Und wenn der Einzelhandel aus den Innenstädten geht, werden die Innenstädte veröden. Das ist die Sorge, ja. Jetzt ist es so, dass die Politik sich Gedanken macht, was kann denn gemacht werden, damit der Einzelhandel in den Innenstädten bleibt? Und das hat funktioniert in der Vergangenheit, indem man einfach eben mit den Sortimentsgenehmigungen zum Beispiel gesagt hat, Drogeriebahnen sind innenstadtrelevant, deswegen dürfen die nicht in die Vorstädte gehen oder auf die grüne Wiese gehen. In der Zeit von Onlinehandel kannst du das so nicht mehr steuern. Das heißt, wenn gleichzeitig in den Innenstädten die Parkgebühren immer teurer werden, ja, die Erreichbarkeit dadurch schwieriger wird, gleichzeitig vielleicht die Menschen auch künftig mehr auf dem Land wohnen werden, weil über mehr Homeoffice man nicht mehr so viel in die Städte einpendelt, wo noch oft Arbeitsplätze angeboten werden in Büros, dann wird es dazu führen, dass die Menschen anders einkaufen werden. Und dann, wenn der Einzelhandel in den Innenstädten nicht mehr attraktiv ist aufgrund der Infrastruktur, dann werden die Menschen das online bestellen. Mhm. Und dann wird der Einzelhandel aus den Innenstädten verschwinden. Deswegen diese Jungtimierung von Einzelhandel und Vitalität der Innenstädte ist eine Setzung, die man auch ganz anders sehen könnte. Man müsste eigentlich dahin gehen und müsste sich fragen, was müssen denn die Rahmenbedingungen sein, damit Innenstädte attraktiv sind? Und das bedeutet nicht, dass es eine Verkaufsmaschine sein muss. Es kann auch ein attraktiver Aufenthaltsort sein. Mhm. Aber dann werden natürlich nicht mehr solche Mieten erzielt werden wie in der Vergangenheit. Mhm. Ja, aber das heißt nicht, dass die Innenstadt weniger relevant wird. Deswegen sozusagen das Verbinden von Innenstadt und Einzelhandel, ne, das würde ich einfach mal in Frage stellen. Und wenn man das in Frage stellt, sieht man plötzlich ganz andere Lösungsmöglichkeiten. Natürlich jetzt für den selbstständigen Einzelhändler, ne, der da sein Geschäft betreibt, bedeutet es das Ende seines Geschäftes. Mhm. Und natürlich so jemand wie DM hat da die Riesenchance, ne, oder die anderen großen Ketten, dass die halt einfach so groß sind, dass sie dann online da was machen können und dann verändert sich das und dann werden die weiterhin als Einzelhändler erfolgreich sein. Aber Einzelhandel, ich sage, Retailing is essential, Retailers are not, es hat keiner gesagt, dass Einzelhandel nur in der Innenstadt stattfinden kann und muss. Mhm. Deswegen, der Einzelhandel wird sich verändern, vielleicht wird es in den Innenstädten kaum noch Einzelhändler geben künftig, die wirklich große Mengen machen. Ich spreche jetzt nicht von den kleinen spezialisierten Boutiquen mit sehr, sehr hohen Stückerträgen. Und dann wird es in den Innenstädten vielleicht künftig auch wieder mehr Behörden geben, vielleicht mehr Vorlesungsräume, ne? Vielleicht auch Arztpraxen, Anwaltskanzleien, Galerien, Cafés, you name it.
Ne? Aber das heißt, du machst dir dann sozusagen aus gesellschaftlicher Sicht jetzt um verödete, leere Innenstädte eher keine Sorgen, weil du sagst, nee, da wird dann schon was anderes sein, vielleicht sogar was Wünschenswerteres, als jetzt einfach nur große Verkaufsmaschinen.
Absolut. Also um die Innenstädte mache ich mir keine Sorgen. Worüber du dir Sorgen machen könntest, ist über die Investmentfonds, ne, die diese Einzelimmobilien halten und auf die hohen Mieten angewiesen sind. Hm. Da wird es Wertberichtigung geben müssen. Hm. Aber das ist ein anderes Thema, ne?
Oh Mann, also was für eine Reise durch die verschiedensten Themen. Ich habe versucht, dir alles zu entlocken, was mir eingefallen ist. Du hast ja auch schon wieder in anderen Podcasts spannende Sachen erzählt. Ich habe dich jetzt bewusst nicht angesprochen auf das ganze Thema Online-Lieferdienste. Dazu gibt's ja auch schon, kann man nachhören, mit dem Alex Graf eine ausführliche Diskussion, wo ihr diskutiert habt. Solltet ihr jetzt auch das DM Gorillas starten oder ähnliches? Also vielen, vielen Dank für das Update, für den Situationsbericht bei euch. Ja, es ist also Glückwunsch zu der Firmengeschichte und ich habe das Gefühl, du bist der richtige Mann und man sieht es ja auch, wie du das fortschreibst, wie du es angehst und auch, ich finde es auch super, dass du so präsent bist in unseren ganzen digitalen Foren und Runden. Vielen Dank dafür und alles Gute.
Ja, vielen Dank, Philipp. Vielleicht nur noch kurz zu dem, was du gerade gesagt hast. Na, ich bin jetzt vielleicht hier die Stimme in diesem Podcast. Aber DM ist viel mehr als Christoph Werner. Es sind vor allem die vielen Menschen mit ihren vielen Ideen und ihrer enormen Einsatzbereitschaft, die das Unternehmen ausmachen und deswegen auch den Erfolg herbeigeführt haben. Ne? Deswegen an dieser Stelle auch an all diese vielen Kolleginnen und Kollegen meinen herzlichen Dank für alles, was da schon geleistet wurde und was dann auch dazu geführt hat, dass so jemand wie Philipp Westermeier mit mir einen Podcast führen wollte.
Oh, also vielen Dank. Oh Mann, jetzt werde ich hier rot. Ja, Christoph, vielen, vielen Dank. Alles klar.
Gerne doch. Also, ciao, mach's gut. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.
Das war der Christoph Werner und jetzt, wie vorab angekündigt, noch ein kurzes Gespräch mit Christian Meinken von Pilot hier aus Hamburg, eine der größten deutschen unabhängigen Mediaagenturgruppen, und mal hören, wie es dir gerade so geht. Eine Reihe, die wir hier ständig fortsetzen, ist die, dass wir mit Leuten sprechen, die zum OMR-Festival dazugehören, die gekommen wären, die in diesem Jahr nicht haben kommen können, mit denen wir trotzdem das ganze Jahr über in Kontakt stehen und arbeiten. Und eine Firma, mit der wir seit Jahren viel machen, ist die Agentur Pilot oder Pilot. Muss man aber fragen, wie es eigentlich richtig heißen soll. Ich höre es immer seit Jahren unterschiedlich hier aus Hamburg. Und sozusagen der Chef dort ist Christian Meinken, also Managing Director, die neue Generation von Pilot, von Pilot. Moin Christian.
Hey, grüß dich Philipp.
Also wie heißt es jetzt?
Tatsächlich haben wir beides im Portfolio und wir sind selbst nicht entschlossen, wie wir uns nennen. Wir sprechen von den Piloten und sagen Pilot, suchst dir aus, machen wir auch selbst von Zeit zu Zeit.
Ach okay, krass. Also du bist ja ein Urgestein des Hauses, obwohl du noch recht jung, ne?
Ich bin seit knapp 14 Jahren jetzt dabei, ja.
Und du bist jetzt selber Anfang 40?
Ja, 42.
Okay. Und dann hast du jetzt sozusagen nach all der Zeit jetzt sozusagen mittlerweile die Gesamtverantwortung für den Laden übernommen.
Ja, seit 2,5 Jahren darf ich mich eben um alle Themen in der Firma kümmern und macht riesig Spaß weiter, klar.
Und hast du angefangen als Junior Planner? Oder
ja, tatsächlich. Ich habe vorher eine ganze Weile schon auf diversen E-Commerce oder anderen Digitalthemen gearbeitet und bin dann zu Pilot, um irgendwie Media mal besser zu verstehen und bin da als Junior Planner eingestiegen und ja, hat sich ganz gut entwickelt.
Also. Ja. Was war sozusagen, also warum du? Ich meine, da arbeiten jetzt so 700-800 Leute?
450.
Okay, 450. Also was glaubst du, was hast du besonders gut drauf? Was hat dich sozusagen am Ende qualifiziert in den Augen der Gründer?
Das ist immer eine interessante. Also ich meine, was mache ich gerne? Ich glaube, ich habe mich immer engagiert fürs Unternehmen, habe geguckt, dass wir weiterkommen, irgendwie neue Sachen ausprobieren. Habe das Glück gehabt, immer an total spannenden Themen, Kunden und Phasen mitarbeiten zu können. Und am Ende sind wir ein unternehmerischer Laden und ich glaube, man hat in mir jemanden gesehen, der diesen unternehmerischen Geist da auch genauso weiter aufrechterhalten kann und fortführen und ausbauen.
Okay. Und nochmal für alle, die jetzt nicht so tief drin sind, wie ist das Geschäftsmodell? Mediaagentur ganz klassisch, ihr bekommt einen Etat, den ihr sozusagen vertrauensvoll dann platziert, Mediapläne schreibt, also dann überlegt, wo gebe ich jetzt das Geld des Kunden aus, wo kann ich für den Kunden am meisten Neukunden gewinnen, Aufmerksamkeit erzielen und so weiter, Marke aufbauen. Und ein Teil dieses Etats, den ihr da verwaltet, der fällt euch dann selber zu für die Arbeit. Ist das korrekt?
Das ist richtig. Ich glaube auch noch wichtig, dass wir als Agentur, Mediaagentur ist sicherlich der Kern unseres Geschäftsmodells. Wir haben aber durchaus auch andere Geschäftsbereiche. Wir haben ein Kreativteam aufgebaut über viele Jahre, vor allem auch aus der sozusagen medienadäquaten Produktion, der Aufbereitung von Ideen. Wir haben ein Forschungs- und Datenteam schon lange mit einer Martina Vollbär, die das seit vielen Jahren mit sehr großer Anerkennung nicht nur bei uns, sondern auch im Markt macht und sind im Technologiebereich unterwegs, Softwarebereich. Also haben mehrere Themenfelder auch, die wir besetzen. Aber im Mediaagenturbereich, klar, da haben wir Etats, Budgets, bei denen wir bestimmen, was für Ziele haben wir, wie viel Geld sollte man dafür einsetzen, wo setzen wir das ein, welche Medien nutzen wir dafür, welche Inventare, wie steuern wir das aus, wie planen wir das, wie optimieren wir das, wie kaufen das zu guten Konditionen ein und stellen dann über Optimierung sicher, dass wir die Ziele auch wirklich erreichen, die da
sind. Wo gibt ihr denn gerade verstärkt Geld aus? Was sind denn so die Trends? Also wenn man jetzt so viel Gelder verwaltet, Größenordnung, was verwaltet ihr da jetzt über alle Kunden hinweg?
Wir sind, man spricht ja immer über Bruttobeträge, wir sind knapp über 1 Milliarde brutto, die wir da betreuen, ja.
Okay.
Wo gibt man das Geld aus? Wir haben immer schon einen großen Anteil auch in digitalen Bereichen gehabt. Das ist dieses Jahr natürlich nochmal weiter gewachsen. Das ist auch der größte Topf, in dem wir Geld ausgeben, wobei ich ja kein Freund davon bin, digital als digital zu bezeichnen, sondern da drin steckt ja ganz viel Vielfalt. Insofern auch vor allem in den letzten Jahren wissen wir auch alle sehr viel Fragmentierung. Ne? Es wird immer kleinteiliger, immer mehr Geld geht sozusagen immer kleiner.
Aber nicht in Google und Facebook vor allen Dingen?
Auch in Google und Facebook, gar keine Frage, aber nicht vor allen Dingen und nicht nur.
Okay. Was sind sozusagen digital die nächstgrößten? Amazon mittlerweile?
Amazon ist groß, auch keine Frage, aber wir haben auch, das darf man jetzt mal nicht immer, gerade in dem, für die Kunden, für die wir arbeiten, ne?
Also größter Kunde ist Procter & Gamble, ne?
Der größte Kunde ist Procter & Gamble, aber haben auch viele, viele weitere Techniker, Krankenkasse, arbeiten zum Teil für die Oetker-Gruppe, für Jeff Wolfskin und viele andere, ja. Mhm. Und für die Kommunikationsziele, die wir für diese Kunden sozusagen, erreichen wollen und sollen, haben wir auch echt spannende Player hier im lokalen Markt. Also die Medienhäuser, die wir hier haben, die haben durchaus spannende Dinge in den letzten Jahren aufgebaut. Und das sind immer noch sehr große und sehr wichtige Partner. Nimm eine Ad Alliance, nimm auch eine ProSieben, nimm eine Ströer, nimm verschiedene digitale Anbieter oder digitale Fokusanbieter von der United Internet, die sich sicherlich über die Jahre viel gewandert haben. Wir haben tolle, auch ich will jetzt hier gar nicht so viele Namen promoten, weil wir so viele Partner, mit denen wir echt gut und eng zusammenarbeiten, aber auch viele lokale Gründungen, die sich dann auf bestimmte, weiß nicht, Video-Inventare fokussieren, bestimmte Display-Inventare fokussieren und die uns auf verschiedene Deal-Arten dann zur Verfügung stellen. Insofern, es ist nicht nur Google, Facebook.
Aber es ist eine gute Nachricht, also dass du sagst irgendwie, hey, auch unsere deutschen Vermarktungshäuser, ne, ja, also aus den Verlagen, die häufig traditionell kommt, oder ne, Springer, Media Impact, irgendwie Ad Alliance.
Ja, auch Startups, die kommen, gar keine Frage, ja.
Und dass die auch mittlerweile sozusagen komplett wettbewerbsfähig sind.
Die sind auf jeden Fall wettbewerbsfähig. So, und klar haben Google und Facebook abgesteckte Felder, an denen sie sehr stark sind, wo auch so schnell keiner rankommt. Aber es gibt auch andere Felder, die für uns wichtig sind. Und gerade wenn man so in Inventare wie Video reinschaut, da gibt es andere Player, die uns auch wirklich tolle Reichweiten und qualitativ hochwertige Inventare anbieten.
Und sag mal, so ein paar Startups, weil du gerade sagst, Startups, würden die dich da so ansprechen?
Ach du, im Videobereich gibt es spannende Player wie Show Heroes, wie eine Smartstream, und gibt aber auch andere tolle Firmen hier aus Hamburg, Foodboom zum Beispiel für Content-Themen etc. Also es mangelt uns nicht an Partnern, mit denen wir tolle Kommunikation umsetzen können, die auch neu in den Markt reinkommen und die teilweise sehr schnell skalieren und spannende Reichweite in vielfältigen Feldern anbieten.
Und geht jetzt mittlerweile wirklich alles schon Richtung TikTok? Also ist da schon irgendwie, merkst du, dass da wirklich jetzt die Budgets steigen oder kann man die überhaupt schon ausgeben, weil so viel, sagen wir mal, Werbemöglichkeiten gibt es ja noch bislang gar nicht, oder?
Also ja, man kann ein Budget ausgeben und ja, das ist ein Thema, eine Firma, eine Plattform, die rasant wächst in der Nutzung und natürlich auch in den Werbeangeboten. Ganz nüchtern betrachtet, es ist eine Option mehr in einem unglaublich vielfältigen Spektrum an Werbeoptionen, die wir haben. Und insofern ist die Frage, wie groß skaliert das und woher kommen die Gelder? Denn das, was nicht üppig ist, ist oder nicht endlos ist, sozusagen das Geld, was wir investieren können oder unsere Kunden vor allem investieren können. Was immer endloser wird, ist anscheinend die Art der Möglichkeiten oder die Zahl der Möglichkeiten, wie wir das Geld ausgeben können.
Ja. Was mit Podcast? Was mit Podcast? Das ist die nächste große Möglichkeit.
Ja, Podcast ist die nächste große Möglichkeit. Und nicht, ist ja nicht nur die nächste, ist ja jetzt auch kein Thema, was sozusagen jetzt erst kommt, sondern was ja schon eine Weile da ist. Am Ende haben wir eine Situation, wo die Planer bei uns und die Kunden beide zusammen vor allem entscheiden müssen, was sie nicht machen. Ja, also wir haben so viele Optionen, dass die Frage ja nicht sein kann, wie mache ich das auch noch? Weil wenn ich das auch noch machen möchte, dann habe ich einen Plan, der aus 50, 60, 70 verschiedenen Inventaroptionen besteht. Dann habe ich Podcasts, habe ich Influencer, habe ich im TikTok-Bereich nochmal Spezialisierung dabei. Dann habe ich im Addressable-TV-Bereich was, OTT, CTV, die diversen Display-Themen, Native, you name it. Wir können wahrscheinlich für eine Liste an die Wand malen, schnell 50, 60, 70, 100 Optionen Inventar zu kaufen, reinbringen, und es hilft halt niemandem, überall dabei zu sein. Das ist kein guter Mediaplan.
Und wie ist dein Blick auf klassische Medien? Also ist da jetzt mittlerweile so eine Art Sockel erreicht oder glaubst du, dass da weiter die Budgets abschmelzen oder wie ist sozusagen, was ist so die These? Weil die haben ja an Reichweiten alle jetzt in diesem Jahr gewonnen, auch Zeitschriften haben wir zugelegt, Fernsehen hat ja, sagen wir mal, Sehbeteiligung oder ne, Zuschauer am Ende wie selten zuvor.
Ja.
Wie geht's da weiter?
Also ich finde, ein Abgesang auf klassische Medien ist vollkommen unnötig. Ich finde, da können wir uns mal einen neutralen Blick auf eine Medienlandschaft gönnen und dann gucken, welche Menschen nutzen was und wie können wir da werben. So. Und da jetzt zu sagen, wir müssen mehr in digital machen, weil in digital liegt die Zukunft. Wir machen ja keine Pläne für die Zukunft, wir machen Pläne für jetzt und heute. Das, was Menschen heute gucken oder lesen oder hören, da müssen wir uns entscheiden, wie wir gute Kommunikationspläne machen. Und werden die Werbebudgets weiter abschmelzen? Ja, wir haben durchaus eine Reichweitenveränderung und Verlust in klassischen Medien und in dem Zuge wird es da auch Veränderungen geben. Ob das automatisch mit einer Budgetschmelze einhergeht, wird auch daran hängen, wie wertvoll wir und unsere Kunden die Inventare dann auch betrachten, wenn weniger zur Verfügung steht. Da gibt es immer so Grenzbereiche sicherlich. Aber mit der Verschiebung von Nutzung werden wir auch Gelder verschieben. Was wir tunlichst vermeiden sollten, ist diese Gelderverschiebung in einem gewissen vorausheilenden Gehorsam zu machen, weil wir durchaus sehr viele klassische Medien haben, die einen ganz starken Wirkbeitrag für sehr viele Kommunikationsziele leisten.
Ja. Okay. Was ist denn von den ganzen neuen Optionen, du hast ja gerade so viele genannt, eine oder zwei, wo du sagst, das ist auf jeden Fall was mich jetzt persönlich oder wo ich jetzt sehr stark erlebe, wie es funktioniert, wie es eine ganz eigene vielleicht Dynamik entfaltet. Also es sind ja so viele, aber greif da mal eine raus, wo du jetzt mit deiner Erfahrung, mit deiner, auf deiner Position sagst, okay, wenn ich jetzt nochmal jung wäre, da würde ich mich draufschmeißen, da würde ich jetzt vielleicht, oder das heißt jünger wäre, da würde ich jetzt irgendwie versuchen, in dem Bereich zu arbeiten oder das ist ein Kanal, an den ich glaube, so dass ich da jetzt tiefer reingehen würde.
Ich frage mal, was ist ein Kanal? Was ich super spannend finde als ich sag mal, Medien- und Inhalteformat ist alles, was ist, wie auch immer du es nennst, aber dieses Stories-Thema. Also vertikale Stories, über die ich durchskippe mit meinem Daumen. Und die, aus meiner Sicht ist das ein Thema. Am ersten sehen wir jetzt bei LinkedIn und Twitter, dass diese Plattformen, die bisher auf Feed gesetzt haben, jetzt auch in Stories reingehen. Was ich persönlich immer noch nicht verstehe, ist, warum nicht mehr Medienangebote auf Stories setzen als ein zusätzliches Angebot zu ihrem Homepage-Feed oder wie auch immer sie ihre Artikel oder sonstigen Content sozusagen auf ihren eigenen Properties auch präsentieren.
Also Bild.de als mit Stories.
Ja, Bild.de, Spiegel, Zeit oder andere. Also Stories ist am Ende ja nur eine andere Art, Inhalte anzubieten und einen Teaser anzubieten. Und ich persönlich sehe relativ wenig Unterschied zwischen dem Newsfeed von Facebook und dem, sag mal, dem Homepage-Feed einer Spiegel oder Zeit. Ja, von der Nutzungslogik ist das ja das Gleiche. Die Frage ist nur, wie es bestückt wird. Und so sehe ich bei Stories. Im Prinzip ist das auch das eine Mediensprache. Eigentlich ist das eine Mediengattung, ja, Stories. Und die wird dann von verschiedenen Plattformen irgendwo angeboten, aufgebaut. Und ich sehe darin etwas, wo ich glaube, dass eigentlich viel mehr Anbieter ein Potenzial hätten, ihre Inhalte auch so zu präsentieren. Okay. Und zwar nicht nur, ich sag mal, Spiegel bei Facebook, sondern Spiegel bei Spiegel. Warum mache ich die Artikel nicht auch oder bestimmte Artikel oder Themen auf die Art mit den kleinen Stories um? Kann ich genauso machen. Also das ist für mich ein Thema, wo ich wirklich finde, da steckt eigentlich viel mehr drin. Und ja, wir können jetzt alle genervt sein, dass wir auf jeder Plattform diese Stories haben und überall sieht man die gleichen. Aber die eigentliche Frage ist doch, was bietet so ein, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen, aber am Ende so eine Art Medienformat, dann auch klassischen Inhalteanbietern jenseits dieser großen Plattform.
Ja. Ich meine, es ist schon erstaunlich, wie krass da mittlerweile auch die Budgets hingehen. Ich meine, bei Instagram, die haben innerhalb von, weiß nicht, 24 Monaten einige Milliarden Umsatz aufgebaut, nur im Story-Bereich. Ne?
Ja, aber schau mal, wir diskutieren auch ganz viel im Markenwerbemarkt viel über die Grenzen und Nutzen von bestimmten Display-Werbeflächen und wie auch im Desktop-Bereich, wie zerfasert da bestimmte Angebote sind und wo wir wirklich noch Wirkung bekommen und wo nicht. Und ich glaube, dass wir da eigentlich eine Chance haben, Inhalte und gleichzeitig Werbeformate zu haben, die die Werbung in Stories ist sehr, sehr natürlich aus meiner Sicht. Ja, es ist ein bisschen wie die Doppelseite in Print. Du kannst da drüber gehen, es bildet sich eine dein Nutzungsverhalten, und du kannst aber auch gestoppt werden von einer Werbung, die dich anspricht. Und dann hältst du inne und an. Und du bist weniger an so einem zerbrochenen Artikel mit 20 Display-Ads oder eine Unterbrechung, zu viele Unterbrechungen in bestimmten Videostreams. Und da, glaube ich, ist eigentlich ein großes Potenzial auch für eine Werbefläche viel, viel wirksamer und qualitativer wieder unterwegs zu sein und auch eine Chance eben für die Medienhäuser auf ihren eigenen Properties da starke Angebote zu machen.
Okay. Fällt dir jetzt irgendwie zum Abschluss nochmal eine deutsche Firma ein, sozusagen, die jetzt Medienmachern Hoffnung macht, wo du sagst, die haben es wirklich geschafft, jetzt in den letzten, weiß nicht, 5, 6, 7 Jahren was zu bauen, Reichweiten aufzubauen, Umfelder zu kreieren, aus dem Nichts, die wirklich von euch aktiv immer wieder belegt werden, die für dich in viele Mediapläne reingehören, in so ein neues Medien-Startup, weil so viele gibt es da ja nicht. Wir hatten gerade schon von Foodboom kurz gesprochen, das ist vielleicht so ein bisschen die Richtung. Aber fällt dir noch was anderes ein, neben den, sagen wir mal, großen, klassischen Publisher-Seiten, Bild, Spiegel, vielleicht Brigitte und so?
Ich glaube schon, dass wir eine große Vielfalt haben, vor allem auch von Angeboten, nimm mit Vergnügen oder andere, die auf den, vor allem auch auf Social-Plattformen ihre Reichweiten gut versammeln und dahinter auch spannende inhaltliche Angebote machen. Wir haben einige Player, die Inventare, also eher Vermarkterangebote natürlich, Inventare zusammensammeln, bündeln und dann für den Werbemarkt gut bereitstellen.
So richtig so eine Creator-Marke. Ich meine, es gab ja mal diese ganzen verschiedenen Frauenseiten, die, glaube ich, an den Start gegangen sind. Dann gab es das deutsche Buzzfeed, das deutsche Refinery. Dann gab es irgendwie so damals heftig.co, die dann von Funke gekauft wurden. Aber nach meinem Gefühl ist sozusagen aus der ganzen modernen Publisher-Welt nicht mehr so viel übrig.
Ich glaube auch, es ist deutlich weniger geworden, diese Größe zu erreichen, die man auch bei Buzzfeed und heftig und so gesehen hat. Die meisten haben dann noch in den Reichweiten einen starken Schwerpunkt auf den Social. Aber wenn so Geschäftsmodelle wie Weißt du noch oder ähnliche nimmst, da sind schon Plattformen, die auch ein spannendes Geschäft machen, was dann auch wieder Vermarktung auf eigenen Umfeldern sehr stark ermöglicht. Die also dann letztlich die Social-Plattformen, die Feeds und Story und Co. für Promotion ihrer Inhalte nutzen, aber das schaffen eben auch Nutzer auf ihre eigenen Property zu überführen und da zu monetarisieren, plus auf den Social- oder Videoplattformen. Also Ich würde schon sagen, dass man heute eine gute Chance hat, als ein schnelles, agiles Team, was für Inhalte steht. Ne? Also was gar nicht vielleicht das Bestreben hat, jetzt ein großes Medienunternehmen aufzubauen, sondern was einfach Themen hat, über die man sprechen möchte. Wenn ich Themen über die ich sprechen möchte, dann glaube ich, habe ich heute eine sozusagen Disproportionslandschaft draußen, die es mir schon dann wirklich spannende Geschäftsmodelle klein aufzubauen und daraus dann Dinge entstehen zu lassen.
Ich meine, am Ende sind ja auch Influencer nichts anderes als,
richtig,
als Medienmarken.
Ja.
Was überweist ihr so im Jahr geschätzt in die Influencer-Welt hinein, also an die verschiedensten Influencer, die es da draußen gibt? Sind das wahrscheinlich mehrere hundert Millionen schon?
Der Gesamtmarkt dürfte sicherlich in diese neunstellige Richtung auf jeden Fall gehen. Davon kannst du ausgehen, auch wenn das schwer zu tracken ist. Da ist natürlich die Frage, wer vereint da wie viel Geld auf sich?
Also, genau, ja, aber ein Account, so die größten Accounts werden dann schon sicherlich einige Millionen rausziehen.
Ne? Ja, ganz sicher, klar. Ja.
Also nicht schlecht, wenn man so einen hat, ne?
Wenn man da so angefangen hat, ja. Die Frage ist eher, finde ich, dass dann, aber das ist eine andere Frage, wie auch da ist das Thema ja, habe ich was zu sagen? Also stehe ich für etwas? Habe ich ein Thema? Was auch immer das ist. Und wenn es Beauty oder Co. ist, habe ich was zu sagen? Und kann ich da authentisch Leute in mir versammeln oder verkommt zu so einem oberflächlichen, wer postet die schönsten Bilder? Ich glaube, der letztere Teil, den halte ich für weniger nachhaltig, das Influencer-Geschäft oder das Creator-Geschäft. Am Ende ist es ja genau die Frage, einzelne Menschen oder kleine Companies nutzen die Distributionsreichweite von Facebook, Insta, YouTube, TikTok oder anderen Plattformen gekommen, um Reichweite hinter ihren Inhalten zu versammeln. Und wer das mit guten, authentischen Inhalten macht, der wird dahinter auch ein gutes Geschäftsmodell machen können.
Ja. Alles klar, na gut.
Sehr gut.
Christian, vielen Dank. Fürs Rumkommen, sozusagen für die kurze Visitenkarte hier für den Pilot oder Pilot. Und natürlich, ja, der Start ist schon vor 2 Jahren gewesen, aber trotzdem bin ich gespannt auf die nächste Generation da bei euch, wie es weitergeht. Ich hoffe, wir können demnächst auch wieder unsere Sachen gemeinsam in der echten Welt machen. Haben wir in den letzten Jahren ganz erfolgreich immer kleine, nette Events gemacht. Ich hoffe, dass das bleibt so und geht demnächst so weiter.
Das werden wir auf jeden Fall und wir freuen uns schon sehr drauf.
Alles klar.
Danke dir.
Ciao, ciao.
Danke.
Nochmal eine Erinnerung an den Future Hamburg Award. Also meine Kollegen in Hamburg versuchen euch kennenzulernen, wollen euch einen Preis verleihen, wenn ihr eine spannende junge Firma, ein Startup möglicherweise auch im Bereich Mobilität, Logistik oder Wasserstoff selber gegründet habt oder wenn ihr da mitarbeitet, dann macht's einfach, empfehlt es euren Chefs oder Kollegen, hier eine kurze Bewerbung einzureichen unter future.hamburg/award. Da kann man mitmachen, es kostet nichts, ganz einfach. Am Ende bemühen sich hier die Kollegen, dass ihr vielleicht hier als Standort oder vielleicht sogar als Hauptquartier nach Hamburg zieht. Was könnte es Schöneres geben? Wie gesagt, wenn ihr da tätig seid, macht es doch einfach mal. Man lernt sich kennen, man spricht. Dafür kann ja nicht viel bei schief gehen. Also future.hamburg/award.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.